Ein herzlich willkommen zu der Runenschau, die jetzt noch runiger wird, da ich wieder einen super netten und lieben Gast habe, nämlich den Martin. Und er hat sich wieder bereit erklärt, hat Lust, hat Laune, einfach mit uns einen Podcast zu drehen oder mit mir. Ich bin Bayou und ich denke, wir zwei werden heute einen schönen Tag gemeinsam haben, werden mal über die Spoiler reden, die rausgekommen sind. Wir haben jetzt ja schon eine Woche hinter uns. Und ich denke, bei mir ist der Hype groß. Martin, wie sieht's bei dir aus? Und natürlich herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Bereit erklärt klingt immer so, als hätte man nicht überzeugen müssen. Das stimmt aber gar nicht.
Ja.
Sondern ich lade mich hier immer, lade mich ja auch häufiger mal gerne so selbst ein und bin total froh, dass du mich an deine Seite holst. Nee, also ich bin hyped tatsächlich auch. Wir haben nicht ganz die Hälfte der Karten, glaube ich, revealed. Also kommt noch ein ganzer Batzen. Vielleicht für euch auch zur Einordnung, wenn wir gleich über Karten oder Legenden sprechen. Wir nehmen heute am Sonntag auf, also an dem Wochenende, wo jetzt ausnahmsweise mal nichts revealed wurde. Sage ich mit einem Sternchen, weil so ein bisschen kam, was kam schon gestern am Samstag, aber jedenfalls nichts für Vendetta wurde revealed. Das heißt, wir sind quasi beim Bergfest bei der Halbzeit und jetzt können wir mal so einen Blick auf die erste Hälfte der Ankündigung werfen. Mechaniken, Legends, Karten, die jetzt schon alle in Ekstase treiben. Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf.
Ja, das ist wirklich einiges schon. Also, dass schon alle Legends da sind, ist halt schon, finde ich auch schon sehr gut, weil jetzt natürlich auch schon viel gekocht wird, obwohl noch nicht mal alle Karten da sind. Es sind einige Legends dabei mit sehr interessanten Mechaniken. Ich sage für mich persönlich allen voran Rot-Grün Akali, die hat es mir angetan. Für andere ist es Kennen, da sind auch schon sehr, sehr viele dabei. Dass ein sogenannter Miracle Cannon wieder aufgetaucht ist, aber da können wir später noch ein bisschen mehr dazu reden, wenn wir ein bisschen tiefer in die Karten gehen, aber man sieht halt einiges. Ich würde einfach mal kurz und bündig anfangen. Wie ist es losgegangen? Wir haben den 6. Juli gehabt. Riot hat ein kurzes Video gedroppt. Und dieses Video war schon so ein bisschen nostalgisch angelehnt. Man hat die zwei gesehen. Ich meine, es war Dan und. Ich weiß nicht, wer jetzt der zweite war. Die haben sich in so Art College, Highschool Outfits. Dann hat einer Kennen, einer Akali. Man hat schon ein paar Kartenspoiler gesehen. Und da muss ich persönlich wieder sagen, das ist sowas, um Hype aufzubauen. Man macht ein paar Karten, die veröffentlicht man, aber nicht zu viel. Und dann versteckt man in diesem Video noch ein, zwei, drei andere Karten, die noch gar nicht veröffentlicht waren. Wie viele dann auf einmal den Signature von Canon rausgefischt haben und so Sachen. Und das ist für mich persönlich was, das schnürt den Hype. Und da bin ich halt auch wirklich sehr, sehr positiv, einfach auch leicht zu catchen vielleicht von meiner Seite, aber es macht Spaß und dann freut man sich jeden Tag auf neue Karten. Man guckt immer Reddit, online, egal wo. Man will wissen, wann kommt eine neue Karte, was kann sie? Wie geht's dir da, Martin?
Also das Video fand ich auch total witzig. Ich finde, das ist mal wieder etwas, wo Riot zeigt, dass sie sich selber in einer guten Art und Weise auch nicht zu ernst nehmen und sich vor allem nicht scheuen, sich auch selber zu präsentieren. Also dass halt dann Dave Gaskin und der andere, ich glaube, er und der andere, dessen Namen ich auch nicht gerade parat habe, sind, glaube ich, die beiden Head-Developer mehr oder weniger vom Spiel und dass die beiden sich da dann wirklich hinstellen und irgendwie sich verkleiden wie in so einer 80er Jahre Teenie Highschool Sache. Das ist cool, das ist einfach witzig, ja. Und bei anderen TCGs, du kriegst die Leute nicht mal zu Gesicht, ja, die das Spiel machen. Und hier wollen die ganz natürlich Teil der Kultur sein und sagen so, wir machen so ein witziges Video, klar, wir lieben das Spiel. Also das hat mich auch, das hat mir also wirklich so ein warmes Gefühl im Bauch gegeben einfach, weil ich dachte, ja, das zeigt einfach, wie Riot uns sieht, ja, und wie sie gerne mit dem Spiel umgehen wollen.
Ja, da gebe ich dir sogar vollkommen recht. Und das ist was, was ich auch sehr schön finde. Dann hat man ja schon bereits im Vorhinein, bevor das 6. Juli war, ein, zwei Teaser, Schrägstrich Leaks gesehen. Manche waren geleakt worden, manche Karten. Andere wurden dann aber auch geteasert in der MSI-Übertragung, vor allem bei SKTT1, wo ja auch dann diese Box jetzt rauskommen wird mit den ersten Serialized-Karten. Also wir kriegen die ersten nummerierten Karten in Riftbound. Und das ist schon einerseits eine Ehre für SKT, das beste Team, das aktuell in League of Legends spielt. Andererseits aber auch, die Richtung, die wir jetzt gehen werden. Also es wird immer mehr auch für Sammler kommen. Es ist nicht nur ein Spielspiel, es wird auch ein Sammelspiel werden. Und das sieht man jetzt einfach schon, wenn man nummerierte Karten rausbringt. One Piece hat es schon gezeigt und es wird auch in die Richtung weitergehen. Das schnürt auch ein bisschen so diese Sammler on top dazu, die nicht nur spielen, sondern auch sammeln wollen. Und sie sehen einfach schön aus. Das ist wirklich meine Meinung. Die ist auch gleichzeitig dann der Teaser von Ambessa gekommen. Das heißt, man hat dort gesehen, sie wird eine teils Buddy Legend. Und auch, ich meine, Seraphine haben sie gezeigt, die auch in dieser Box drin ist.
Ja, die kannten wir schon. Die wurde schon vor, weiß ich, einem Monat oder so revealed, was die kann, die Set-5-Karte, aber es stimmt. Ja, ich finde die Box auch, die ist super schön. Ich habe zwiegespaltene Gefühle zu dieser Box, weil ja, sie ist für Sammler, aber ganz ehrlich, das Ding ist vor allem für Scalper. Also das ja. ist schon die Tatsache, dass nur eine von fünf der Karten, die signed sein können, auch signed ist und dass es random ist, hat auch noch so ein Gacha-Element auf eine gewisse Art und Weise mit drin.
Ja.
Also, und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen skeptisch, weil am Ende erwartet den und diejenigen, die bei diesem Drawing dann Glück haben und ausgewählt werden, eine Box kaufen zu dürfen, die erwartet dann wiederum ab Lieferdatum plus 12 Monate ein Geldregen, weil das Ding irgendwie im Wert steigt und alle, die halt Pech haben, gehen leer aus. Was als Ganzes, was von der Lotterie hat. Es ist einfach Lotto, auf eine gewisse Art und Weise. Und ja, es ist ein geiles Sammlerprodukt für ganz viele, ganz sicher. Aber es ist auch ein bisschen schwierig, dass das wahrscheinlich halt auch so krass wertvoll sein wird. Ja.
Ich verstehe es wiederum schon, was du meinst. Andererseits denke ich mir so, das ist halt wahrscheinlich jetzt die Einführung, wo ich auch denke, dass sie vielleicht ein bisschen den Weg wie One Piece gehen werden. One Piece hat ja diese Serialized-Karten in Turniersachen rausgegeben. Heißt, wer ein Turnier gewonnen hat, hat eine Serialized-Karte gewonnen. Und das sind so Wertsachen, wenn sie nicht so viel richtigen Money-Wert rausgeben können oder wollen, gibt es so eine Karte raus. Die kostet die vielleicht im Print nicht so viel, wenn man ehrlich ist, aber hat dann gegenüber dem Spieler, der die kriegt, natürlich viel mehr Value. Und ich denke, das wird schon sowas werden, wo sie in Zukunft auch gucken werden, dass sie dann sagen, okay, wir haben 5 Regional Qualifiers, wir machen da eine spezielle Reihe, die über 2 Jahre geht oder was, wo jeder gewinnen kann mit verschiedenen Serialized-Sachen. Ich denke, das wird irgendwann in diese Richtung gehen, weil sie müssen sich hier immer was Neues einfallen lassen.
Und damit bin ich fein. Wenn das Ganze eine Belohnung für eine Leistung ist, dann bin ich total fein damit. Und aber in dem Moment, in dem das wirklich einfach Lotto spielen ist und per Zufall, da habe ich ein bisschen Gefühl. Aber ich bin auch sehr ein Mensch, der sehr kritisch auf alle Dinge guckt. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt.
Ja, man sagt ja Best-of-Karten, da warst du ja auch am Anfang sehr kritisch, aber grundsätzlich sehe ich sie positiv. Aber dieses kritische Einstellung gehört dazu. Da bin ich vollkommen bei dir. Jetzt zurück natürlich zu den Spoilern. Hat dich irgendeine Karte bis jetzt abgeholt oder hat dich, sag ich mal, irgendwie eingenommen und gesagt, hat, das ist deine Legend, deine Karte, was jetzt im neuen Set kommt, was du bis
noch
jetzt
nicht gesehen hast? Noch nicht so richtig, ehrlicherweise. Also ich, auch was Legends angeht, bin ich noch nicht klug mittlerweile, also was ich jetzt irgendwie spielen möchte und auch eine einzelne Karte hat mich jetzt noch nicht so mitgerissen. Also ich habe starke Meinungen zu einzelnen Karten. Also ich glaube, ich bin einmal aus allen Wolken gefallen, als ich Rebuttal gelesen habe, den Six Spell von Mel und mal drüber nachgedacht habe, was das alles bedeuten kann. Da bin ich schon ein bisschen vom Glauben abgefallen irgendwie. Und auch den Six Spell von Cannon, auch da habe ich echt einmal schlucken müssen. Und so ein paar Karten haben mich verwundert, wie zum Beispiel, ich glaube, es heißt Lacerate, was einfach ein straight-up Power-Creep ist gegenüber Set 3, also eine Unit killen, die einfach 3 Meter oder weniger da, die fällt gar nicht so auf, aber das ist eigentlich ziemlich heftig, die Karte. Ich glaube, das werden wir erst alles später merken, wie krass das eigentlich ist. Und bei den Legends wiederum, da habe ich jetzt irgendwie noch nicht so gedacht, das ist mein Ding. Also am meisten tendiere ich gerade zu einem Besser, weil ich auch eigentlich ein Typ bin, der mag so ein bisschen so Mid-Range-Slop. Und am Besser, da haben mich die Champion-Units recht überzeugt. Also da gefällt mir sowohl die Orangene als auch besonders auch die Gelbe, die ja so einen gewissen Attakan-Effekt auf sich hat. Also wenn die when I attack, dann killt man eine gegnerische Unit am Battlefield, die weniger Might hat als die Ambessa. Das wirkt schon sehr stark, ehrlicherweise. Ich glaube nur, dass wenn da kein Draw mehr kommt, dann ist dieses Deck auch nicht so richtig spielbar. Ja. Mal gucken. Aber alles in allem muss ich sagen, diese diebische Freude daran, alle zwei Stunden oder jede Stunde oder jede halbe Stunde zu gucken, ob eine neue Karte rausgekommen ist und gleich in Diskussionen einzusteigen, das ist schon bei mir auch gerade, bestimmt gerade auch schon sehr mein Alltag. Ja, das ist schon so.
Ja, das ist bei mir nicht anders. Ich gucke mir die Karten an. Ich habe ja einen Arbeitskollegen auch. Wir gucken da immer direkt drauf. Er ist Volibear-Spieler. Ist was für ihn dabei? Dann ist ja dieser 10er Drache gedroppt worden. Dann hat er sich den gleich angeguckt, was ja auch in diesen Dragon-Voli-Aurora-Deck irgendwie ein bisschen dazu passt in dieser ganzen Ecke. Und er hat da gleich geguckt. Ich bin halt mit verschiedenen Sachen, manche Sachen wie jetzt der Glowstone. Ich habe den gesehen. Ich dachte mir, ja, grundsätzlich eine interessante Karte, aber auch wiederum, wo spielt man ihn? Man muss zwei recyceln, halt, also man braucht irgendwoher Power, dass man das ja, sag ich mal, selber aktivieren kann, weil man kann ja den Spielball wieder zurückgeworfen bekommen. Das ist ja so ein Spielball, der im Grunde genommen die Turns festschreibt, außer man hat irgendwoher eine Ressource, dass man mehr Ressource erzeugen kann wie in einem Turn. So ist das ja, denke ich mal, gedacht, dieser Glowstone. Und das sind so Sachen, ich finde die Mechaniken interessant, aber auch teilweise ein bisschen skeptisch über diese ganzen Mechaniken, die ich jetzt gesehen habe. Da bin ich ganz offen und ehrlich. Auch Power Creep, wie wir es nennen wollen, der Zweikost-Spell, Temporal Branch oder Breach, das ist so eine Karte, ja, Wahnsinn. Okay, die ist Wahnsinn. Für 2 und 1 Power, du banishst sie, du spielst sie wieder, du kannst sie sogar hidden spielen, heißt, selbst wenn der Gegner reinläuft, irgendwelche Schaden schießen will und so weiter, du deckst dich von hinten auf, deine Unit liegt wieder neu auf dem Battlefield und hat keinen Schaden, kein gar nichts. Im schlimmsten Fall ist noch ein Watcher, der auf dem Battlefield liegt. Heißt, du spielst einfach einen Watcher neu aus aufs Battlefield. Heißt, der Gegner hat -3 Might. Und das sind Sachen, die aktuell auf Stand echt crazy werden.
Ja, also und diese Karte insbesondere, auch da habe ich, da ging sofort die Fantasie an, kickte direkt so im Kopf, was man da alles machen kann. Das ist ja, also Portal Rescue Set 1, das war ja auch schon ein, so kurz in Magic Terms zu sprechen, ein Flicker-Effekt, also dass man eine Unit irgendwo in die Luft wirft und dann wieder ausspielt, ja, und quasi alle Effekte, die, wenn sie ins Spiel kommen, man nutzen kann. Aber Portal Rescue wurde nie gespielt. Portal Rescue hätte den Vorteil gegenüber diesem Spell, dass es Action Speed ist. Das hier ist Slow Speed, also das kannst du nur im eigenen Turn außerhalb von Showdowns spielen, aber du kannst es hiden, das stimmt. Aber das Wichtigste an diesem Spell, finde ich, ist, dass du gegnerische Units flickern kannst. Das heißt, wenn irgendjemand in ein Battlefield reinkommt mit einem Haufen Equipments dran oder in ein Battlefield reinkommt und einen Punch First spielt, dann sagst du ja, okay, ich flicker, ich mach Temporal Breach oder wie es heißt, genau, ne, auf deine Unit und dann sind deine Equipments weg, deine Pump Spells sind weg, ist alles weg. Die Unit ist einfach wieder frisch da. Ja. Ne? Und allein schon das ist auch Wahnsinn, purer Wahnsinn, ja.
Ja, da wird ein Lucien ganz Angst und Bange, würde ich sagen.
Ja, richtig. Da muss er sein Kamel, darf er schon sein Kamel finden, weil sonst schwierig. Übrigens auch Units, die empowered sind, sind dann nicht mehr empowered. Also, ja. Dieses Ding, das macht wirklich viel. Ich weiß noch nicht, wo man das spielen würde. Da bin ich mir noch unsicher. Nasus vielleicht.
Das könnte
blauen Holdecks, weiß ich nicht, aber ja.
Und jetzt sind wir natürlich auch ein bisschen, können wir sogar klein, ganz leicht abspeisen oder zum nächsten Thema vielleicht so halb gehen. Empower, du hast über Empower gesprochen. Dann reden wir kurz drüber, was es ist natürlich. Das ist eine neue Fähigkeit, die jetzt reinkommt, weil aktuell ist es so, dass jedes Set was Neues bringt. Ich gehe davon aus, das ist ein Zukunftsset, das alles wieder ein bisschen aufpowern. Ältere Mechaniken, ich denke nicht, dass sie fallen gelassen werden. Aber Empower ist ganz einfach, man zahlt die Kosten, die auf der Karte stehen, um einen Zusatzeffekt einer Karte zu aktivieren. So ist es, denke ich mal, einfach und schnell beschrieben. In der Situation ist es zum Beispiel bei dem einen Einkost, der Zero Might hat, du zahlst 7, empowerst ihn und er hat 7 Might. Heißt, im Grunde genommen hast du für 8 7 Might gespielt, er hat Deflect. Ist im Grunde genommen keine schlechte Sache. In Nasus kriegt man sogar noch 2 Runen zurück. Also basically spielt man für 5 oder für 6 spielt man die Karte aus. Was eigentlich ganz okay ist, wenn man es im großen Term sieht.
Also Empower ist sehr, sehr interessant. Es ist eine weitere Möglichkeit, seine Energie und seine Power zu nutzen, wenn man auch keine Handkarten hat oder so. Und ist am häufigsten auf Unity zu finden. Es ist auch in wenigen Fällen auf Legends zu finden. Im Fall von Mel oder Ambessa zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auf den Legends auch mit drauf, dass du die empowern kannst. Dann Akali war ja das allererste Beispiel, wo du sie empowern kannst, damit ihr Tab-Effekt nochmal ein bisschen stärker wird und so. Also ist auf jeden Fall schon sehr interessant, aber auch, also ich habe auch eine gewisse Skepsis, weil alle Empower-Effekte meistens bisher so teuer waren, dass ich mir denke, du machst das, dann wird deine Unit gestarcrossed, dann kannst du dich eigentlich schlafen legen. Ne? Also die Empower-Effekte sind durchgehend sehr teuer, überraschend teuer. Also ich glaube, das Günstigste, was man so vielleicht sieht, ist die gelbe Ambessa zum Beispiel, die kostet eine Energie und zwei gelbe Power. Die kann man ganz gut auch so on Curve oder so mal empowern, das geht schon. Der Gangplank zum Beispiel ist einfach nur zwei Power, zwei orangene Power zum Empowern so. Aber ganz viel ist auch irgendwie einfach so 3-1 und so. Also es ist schon auch wirklich ein Investment, das zu machen. Und wenn die Unit dann entfernt wird, ist halt schon, hat man schon echt Ressourcen verbrannt. Also ich bin mal gespannt, wie stark und relevant das dann später im Gameplay wirklich wird. Das ist offen, ist alles offen.
Ja, es gibt ja auch zum Beispiel einen roten Podo, glaube ich, der sagt Discard 1, um zu empowern. Den gibt es ja auch noch, was ja wieder vielleicht die Jinx oder dann auch den Set ein bisschen in den Spiel bringt. Weil Set will ja Units discarded kriegen, die er im Trash hat, dass er seine Shadow Clones ein bisschen powern kann. So spielt er ja. Die Shadow Clones an sich haben auf ihrer Karte 0 Might, aber wenn man eine Unit banished aus dem Trash, kriegen die Assault 4. Und damit will man ja diesen Discard ein bisschen hervorbringen. Einfach zur Erklärung für die Leute, die es nicht wissen, was gerade geredet worden ist. Dann ist natürlich die neue Flow-Mechanik eingeführt worden, die im Grunde genommen den Spell, der im Trash liegt, einfach nochmal spielen lassen für die Kosten, die draufstehen als Flow. Und danach wird dieser Spell gebanished. Heißt, man hat nicht diesen Effekt wie bei Fizz, dass man sagt, man spielt ihn, legt ihn unter das Deck, sondern man banished ihn. Heißt, man spielt dann wirklich mit dieser Karte weniger im Spiel. Auch eine sehr interessante Sache. Man hat immer noch eine Möglichkeit. Das ist wie eine extra Handkarte, die man sozusagen im Trash liegen hat. So sehe ich das jetzt einfach mal.
Ja, würde ich auch sagen. Also Flow ist wirklich sehr interessant. Das Magic-Spieler kennen das als Flashback. Da etwas aus dem Discard herauszuspielen und die meisten Karten, die jetzt Flow auf der Karte gedruckt haben, deren Flow-Kosten, die sind dann auch höher als die eigentlich gedruckten Kosten der Karte. Also wenn ich jetzt richtig im Kopf habe gerade, korrigiere mich gerne, der Six-Spell von Cannon kostet eine Energie flat und Flow kostet der, glaube ich, 3-1 oder 2-1.
2-1, genau.
2-1, genau. So, und dann gibt es Möglichkeiten natürlich aber auch, Cannon hat ja die Möglichkeit, wenn er mit seiner Purple-Unit conquert, einem Spell in seinem Discard Flow zu geben und dann sind die Flow-Kosten gleich der Printed-Kosten. Übrigens, interessantes Ruling an der Stelle, wenn Cannon das macht und der Spell hat aber eigentlich schon nativ Flow, hat der trotzdem auch Flow in Höhe seiner gedruckten Kosten. Das quasi überschreibt mehr oder weniger das native Flow auf der Karte, was ich einen großen Ruling-Fehler finde, aber das ist nochmal ein Thema für die Zukunft dann irgendwann.
Ja, mal gucken, was das FAQ sagt.
Genau, mal gucken. Und aber an sich Flow total interessant, irgendwie glaube ich so eine TCG-Staple-Mechanik, die man jetzt mal irgendwie reinbringt und es gibt wirklich auch ein paar Spells. Ich habe eben Lacerate erwähnt, das hat, wenn ich mich recht erinnere, auch Flow. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich stark, ja.
Perfect Execution ist von meiner Seite aus das, was mir als erstes in den Sinn kommt.
Akali.
Akali und auch ein sehr starker Spell. Eine Unit ready machen, Azul 3 geben, heißt basically ready eine Unit, 3 Might, das sind zwei Spells gewesen. Das war damals, wenn ich auf das erste Set beziehe, ist es Wallop für 2 Energie, ready a Unit und dann für eine Energie ist es das Schwert, Cleave und dann hat man im Grunde genommen das in eine Karte zusammengemacht. Und die hat sogar noch Flow. Und man kann sie für 3-1 ausspielen und für 3-1 Flow spielen. Heißt, man hat die Karte basically 6-mal im Deck. Und Richtig. Das ist halt schon heftig. Vor allem, was sie kann. Und sie gibt halt so viele Möglichkeiten. Wenn man den roten Chin noch dazu zählt, kann man sich diese Flow-Kosten erspielen. Und dann wird der Spell auf einmal ganz günstig. Und dann sieht sich die ganze Geschichte schon wieder anders aus. Was es halt sehr interessant macht. Dann ja, kommen wir zu. Ja.
Weißt du, welchem Deck die Karte auch sehr gut ist?
In
Wahl.
Ja, stimmt. Das ist endlich deine Möglichkeit rauszukommen, weil du gesagt hast, du kannst nur rein.
Weißt du was? Nee, ich gehe nicht raus. Ich gehe rüber ins andere Battlefield.
Oder so. Das, ja.
Aber nee, tatsächlich, du hast recht. Du hast tatsächlich recht. Es ist die Möglichkeit. Das war beim Wahl vorher fast nicht möglich. Double Conquer und zurück in Base. Ne? Tatsächlich. Also wirklich, ich gehe mit dem Rengar rein, ich conquere, dann spiele ich Perfect Execution, mache den Ready, gebe nochmal Assault 2, gehe rüber mit Genking, conquer nochmal, dann trigger ich meine Y Legend Ability und hole nochmal raus aus dem Battlefield. Also Perfect Execution ist tatsächlich etwas, was ich in Y testen würde. Ist wirklich eine gute Karte, ja.
Ja, und dann natürlich neben Flow, wie du sagst, Stable Mechanic Burn. Viele sagen in anderen TCGs Mill dazu, das ist so, denke ich, so, dass das allgemein gängige Begriff, aber Burn ist es hier ein Riftbound und es macht nichts anderes, wie man es kennt. Man legt die obersten Karten in den Trash. Cannon spielt natürlich darum, hat ja auch schon Burn 2. Es gibt ein, zwei andere Karten, die es noch draufstehen haben und ich denke, dass in Zukunft das schon auch irgendwann mal Burn-Decks geben wird. Vielleicht auch eine Legend irgendwann mal, so wie ich es aus One Piece kenne, das war die Nami, die gesagt hat, wenn ich nichts mehr im Deck habe, habe ich gewonnen. Und die hat dann wirklich nur auf dieses Mill, auf dieses Burn gespielt und geguckt, dass ich so schnell wie möglich auf null Karten im Deck komme. Ich gehe davon aus, so ein Spaß, Legend wird irgendwann auch in Riftbound kommen und sie werden auch mal irgendwelche Regeln auf Legends ändern, in Anführungsstrichen, so wie es in anderen Kartenspielen ist. Aber ich bin echt gespannt, was sie noch machen. Jetzt, das Set ist schon sehr interessant. Jetzt haben wir natürlich noch die neuen Kartenkombis, die Farbenkombis dazu bekommen. Eine, beziehungsweise zwei haben wir ja schon angesprochen. Wir haben ja schon über Cannon und Akali gesprochen. Und der dritte im Bunde, über den keiner spricht, ist Chase.
Ja, also da kann er irgendwie, ich wollte gerade sagen, kann er nichts für, doch eigentlich schon. Also das Blau-Orange, also erstmal muss man sagen, Gott sei Dank hat Chase jetzt erstmal nichts damit zu tun, irgendein Aurora-Bild noch stärker zu machen oder irgendwas dafür zu tun, dass Aurora irgendwie sich anbietet, also überhaupt nicht, ne? Wenn man die Units, Champion Units liest, wenn man jetzt die Legend liest, der Signature, irgendwas wissen wir noch nicht zu diesem Zeitpunkt übrigens, also falls, ja. falls ihr jetzt denkt, warum reden die nicht über das Signature Gear oder was auch immer revealed wurde, das gibt es jetzt gerade noch nicht, aber jetzt, wenn man sich die Legend anschaut, Gott sei Dank hat es mit Aurora wahrscheinlich erstmal nichts zu tun, sondern mit irgendwas anderem. Also die scheinen ja zu wollen, dass man eine Art von, sag ich mal, Mech-Fabrik in seiner Base baut, wo man dieses orangene Gear hat, wenn man das tappt, empowert, eins zahlt, macht man einen Mech, einen 3-Might Mech und dann gibt es ein anderes Gear, damit kannst du wiederum dieses Ding empowern. Das ist wie so Zahnräder, so, die so ineinander irgendwie greifen, ja. Damit du so halt so Mechs, irgendwie so eine Fabrik in deiner Base baust und so weiter. Das wird aber so, also steile These, so steil ist sie gar nicht, viel zu langsam sein. Also das kann so nicht funktionieren. Chase muss irgendwie anders funktionieren. Ich glaube, dass sein Signature, was noch kommt, viel entscheiden kann. Ich träume von einer Art von Equipment, das in die Richtung Exoskeleton geht oder so, dass du eine Unit packst und wenn du das Gear readiest du die Unit mit. Ja? Also sowas müsste es sein, weil sonst würde dieser orangene Chase gar keinen Sinn ergeben, warum der ja. Dieser Legend sein sollte. Und da muss man leider auch sagen, dass bei Chase so die Einzelteile, die Units, die Champion-Units und alles noch nicht so richtig ineinander greift. Also es wirkt nicht so richtig durchdacht. Zum Beispiel würde sich ja dieser orangene Chase und der blaue Chase gut anbieten, hintereinander zu spielen. Ne? Der 4-1 orangene Chase, der hat einen Effekt, immer wenn er geradet wird, wählst du eins von drei Sachen aus. Also entweder kriegt er Assault 2 oder Deflect oder Ganking. So. Und der blaue Chase ist, immer wenn er ins Spiel kommt und noch irgendwas macht, ich weiß gar nicht, ob sich moved
oder... Or the first time you play a non-token gear.
Ja, oder er selber. Ne? Ihn ja, selber oder genau. Das heißt, also es würde total Sinn ergeben, ich spiele zuerst den orangenen Chase, im nächsten Turn spiele ich den blauen Chase und gebe dem quasi zwei Effekte. Also dann laufe ich mit dem orangenen Chase irgendwo rein, dann mache ich den nochmal ready, gebe dem Genking, gehe nochmal worüber. Das geht aber nicht. Weil der eine kostet 4-1, der andere kostet 6-1. Das heißt, on-curve kannst du nicht hintereinander spielen. Also es geht einfach nicht. Ja. Und also on the play jedenfalls. Und das ist so ein bisschen nicht ganz sauber durchdacht. Mal ganz davon abgesehen, dass sie mit der Legend noch nichts zu tun haben. Also bei Chase habe ich echt erhebliche Zweifel. Da muss das Signature Gear oder Spell oder was auch immer, muss jetzt knallen. So.
Das, oder? Das war.
Oder es müssen wirklich noch sehr geile, das können wir auch an der Stelle ansprechen, Gear-Units kommen. Ne? Es gibt jetzt Units, die sind gleichzeitig ein Gear, die heißen Gear-Unit. Es gibt bisher diesen kleinen Patchwork-Bot oder irgendwie so, oder in der Art heißt der.
Patchwork-Bot, ja.
Genau, es sind zwei Drop und wenn du den spielst und du hast drei andere Gears im Spiel, ziehst du eine Karte. Aber dafür für eine Gear-Unit, Two-Drop mit zwei Might. Und der zählt als Gear und als Unit. Das heißt, du kannst den auch, du kannst diese Unit ready machen mit der Chase Legend. Und du kannst diese Gear-Unit übrigens abwerfen mit Way und kannst damit zwei Runen ready machen und der kriegt plus drei. Das geht übrigens auch, ja. Das sei ja noch am Rande erwähnt. Vielleicht muss auch noch irgendwas mit Gear-Units für Chase passieren. Also, dass da wirklich so ein 7-Drop-Gear-Unit mit irgendwie 9 Might kommt oder was weiß ich, ja. Und das ist dann also irgendwas in der Richtung. Aber im Moment ist Chase noch nichts, aber ist auch noch zu früh.
Ja, das ganze Chase drumherum, das erinnert mich so ein bisschen an, wie du sagst, Magic, an diese Artefakt-Kreaturen. Das ist so ein bisschen an die angelehnt, habe ich das Gefühl. Die sind beides und stehen doch eigentlich für sich alleine. Grundsätzlich finde ich das schon sehr interessant, was sie da bauen. Und ja, Chase braucht viel mehr Support über diese Ecke, weil ansonsten sehe ich nicht wirklich, wo ich jetzt was ready mache, dass er stärker wird oder dass er irgendwie Play bekommt, weil die Farben passen nicht dazu. Rumble kriegt ein ganz, ganz feuchtes Auge, weil die Mechs kommen jetzt in der falschen Farbe.
Wahnsinn, ja.
Ne, und wenn man über sowas redet, natürlich, wir haben jetzt auch schon, alle Legends wissen wir ja, das ist ja schon sehr interessant an sich. Bei 1-2 fehlen ja noch die Signatures, was wir jetzt auch schon haben, wo Ambessa fehlt noch, Chase haben wir geredet und bei Shen fehlt er noch, aber bei Shen hilft selbst der beste Signature nichts mehr, weil ich bin ehrlich, beide Units sind nicht nur nicht gut, ich finde sie überhaupt, also ich finde das ganze Deck irgendwie schlecht. Das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Und ich sehe nicht, wie das
Shen ist ein Deck, das ich considere.
Okay. Ich finde, also nichts gegen Shen an sich, sonst was, aber ich finde halt diesen Point, wo es heißt, bei den Units, du musst genau eine Unit neben dran haben, um was zu kriegen. Ich finde das in Rift bauen teilweise sehr schwer zu machen, weil du spielst das, der Gegner liest das, alles klar. Ist jetzt alles drauf, um irgendeine Unit zu töten, dann ist die Unit weg und du kriegst nichts draus. Klar, du schiebst den Gegner auf dieses Muss-Thema, dass er das machen muss, aber so viel Removal, wie wir aktuell haben, ist es teilweise machbar, vor allem wenn es kleinere Units sind, die schnell zu töten und wegzukriegen. Wir haben Rot Kill-Spells, wir haben mit Lila die ganzen Removal-Spells, dann Gelb hat Kill, also es ist wirklich drumherum sehr viel möglich, dass du das verhindern kannst und genau, also wenn dort stehen würde, wenn er hold with other units statt exactly one, dann würde ich sogar sagen, ist das Deck sehr stark. Einfach, wenn es anders gewordet wäre.
Ja, also machen wir uns nichts vor, Shen ist, bestätigt das Muster, dass von den Starter-Decks eine Legend eher gut wohl zu sein scheinen soll und die andere nicht so. Und jetzt ist es halt Shen, der nicht so gut ist und wohl einfach diesen Starter-Deck-Fluch irgendwie abbekommt. Mein Problem mit dem Deck ist tatsächlich ein Ruling auch. Also zu meinem jetzigen Wissensstand ist das so, dass der Trigger von den Champion-Units, von seinen neuen Champion-Units, der geht noch nicht mal auf den Stack quasi automatisch und man checkt erst on Resolution, ob da eine zweite Unit liegt, also nur eine einzige zweite Unit liegt. Der geht nur auf den Stack, wenn das so ist. Und das ist, finde ich, wirklich schade, weil sonst könntest du immer noch mit Reaction Units spielen auf den, das Ding geht auf den Stack und da liegt aber nur ein Shen drin und dann spielst du als Reaction noch eine Unit rein oder spielst sie from Hidden. Oder du hast vielleicht drei Units drin liegen und sagst, ich reacte auf den Trigger, der auf dem Stack liegt, mit Emperor's Divide und schick eine Unit zurück in die Base, damit der Trigger durchgeht. Also diese Sachen kannst du wohl noch nicht mal machen, weil das Ruling das nicht vorsieht. Und das halte ich tatsächlich für ein echtes Problem für diese Champion-Units, dass du so mit denen nicht umgehen kannst, leider. Und dann darüber hinaus, ja, also der Signature-Spell fehlt noch. Die Frage ist, ob da wirklich viel passieren kann. Worst-Case-Szenario wäre echt, der kriegt eine Signature-Unit oder irgendwas, die auch noch kacke ist, wie Daisy oder sowas. Also Nix, also sorry, Ivan-Liebhaber, aber und also mal gucken, da gibt's ein, also man darf nicht vergessen, es ist immer noch ein grünes Deck, das heißt, da ist immer noch ein Haufen Counterspells und meiner Meinung nach eine der Karten, die mich am meisten begeistern, noch am ehesten noch begeistern, der Reveal so far ist Key Barrier, kostet 2 Energy, 1 Power und du wählst eine Unit aus, Reaction Speed, du wählst eine Unit aus und die nächsten 7 Damage, die sie bekommen würde, preventest du. So. Und das ist so ein bisschen wie ein Counter-Strike aus Jax. Nur, also ähnlich jedenfalls, nur halt eben jetzt nur in Gelb und du kannst es überall spielen. Und diesen Spell halte ich für gar nicht so schlecht, auch wenn bisher niemand mir zustimmt. Wirklich, hat noch niemanden gefunden.
Echt? Also ich stimme dir jetzt sogar zu, voll und ganz weiter.
Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank.
Ja. Es ist 7, also man muss ja bedenken, 7 Damage, das ist ja sehr viel. Wir reden hier von mehr wie im Falling Star, was du an Damage aufbringen musst, um diesen Schaden zu machen. Plus, er hat Reaction und das macht ihn für mich als einen der besten so Counterspells in Gelb mittlerweile. Man darf ja nicht vergessen, er ist gelb. Und das macht schon sehr stark, weil du gehst rein mit einer Unit, die hat meinetwegen 8 Might. Das kann sein, du hast eine 2 Might Unit liegen. Spielst Key Barrier. Ja, haha, ich habe gewonnen. Also beziehungsweise, du machst ja nicht den Damage, weil du kriegst den Damage prevented, aber du verlierst den Punkt nicht. Und richtig. Das kann schon ein Game ändern, weil teilweise Riftbound ist ja ausgelegt und viele Decks sind ausgelegt. Ich komme gerade noch mit 1 oder 2 Might drüber und das war's, weil Effizienz ist das Wichtigste. Es wird immer nur über Effizienz geguckt und man macht ja nicht diesen, wir sind wieder bei Y, nicht diesen Excess Damage, weil wie oft macht man den schon? Weil das ist ja verschwendete Energie oder Runen oder sonst irgendwas in der Regel. Und wenn du dann auf einmal mit 7 Damage Prevent um die Ecke kommst, das ist ein Mindsplitter, was einfach prevented wird vom Damage.
Richtig. Und deswegen halte ich das echt für nicht schlecht in Shen. Ist auch eine Karte, die ich in Y tun würde tatsächlich, weil es dem Deck so ein bisschen erlauben würde zu halten. Und es ist ja hier genau auch für Shen gedacht, damit der halten kann. Ne? Also die Idee ist natürlich, du gibst irgendeine Unit, gibst du Tank und dann spielst du Key Barrier drauf. Und genau, also ich werde Shen testen, einfach weil er so kacke ist. Habe ich da so ein bisschen Bock drauf. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich liebe auch seine Overnumbered. Ist einfach, ich weiß, ich finde das irgendwie cool.
Hat was, ja.
mit dem Armpit, die Armpit overnumbered, ja. Also Shen finde ich schon interessant. Um vielleicht ganz kurz nochmal zu seinem Gegenspieler, zu seinem Rivalen zu kommen, zu Zed. Auch den finde ich sehr interessant. Ich finde Rot-Lila ist immer interessant. Jetzt die Legend verspricht eigentlich erstmal, dass der Playstyle ein bisschen anders ist. Im Moment sieht es so aus, dass sich Zed eigentlich nicht ganz unähnlich zu Draven spiegelt, also recht midrangig, oder man versucht, Miracle da drin wiederzubeleben und dann auch wirklich Rot-Lila Miracle, also nicht so in Canon irgendwie versucht mit Nocturnes und mit Rasas, sondern wirklich auch wieder mit Battering Rams, wie man das in Z2 auch in Draven gespielt hat. Da bin ich sehr gespannt, was sich am Ende durchsetzt. Ich finde, ganz ehrlich, so ein bisschen Real Talk an der Stelle, es ist sehr schade, dass jetzt bei Canon und bei Z versucht wird, Miracle wiederzubeleben und diesen Legends eigentlich gar nicht die Chance gegeben wird, sie selber zu sein. Auf eine gewisse Art und Weise. Das finde ich so ein bisschen schade, weswegen ich auch mir vorstellen könnte, dass kommende Woche, dass Rasa vielleicht die kommende Woche nicht überstehen wird, in der es eventuell nochmal Bann-Ankündigungen geben könnte von Riot. Wir wissen es nicht, ob es so ist oder ob es nicht so ist. Wir wissen nur, sie denken drüber nach.
Nee, es gibt eine Ankündigung. Es ist schon.
Aber es gibt keine Ankündigung, es wird Bans geben. Es gibt nur eine, sie denken drüber nach. So.
Also, soweit ich es weiß, natürlich von meiner Seite, dass am 16. Juli, das wäre Ende der Woche, wird die volle Bann-Ankündigung. Also wird über die kompletten Bans geredet und wahrscheinlich dann auch die restlichen Bans, die sie noch verschweigen, werden mit dazukommen. So soll es laut wie heißt dann? Denn er sollte es sein. So hat er es gesagt, soweit ich das weiß. Und das war mir auch irgendwas im Kopf, dass am 16. Bann-Ankündigungen kommen. Und es soll drüber geredet werden, ob es jetzt nur beim Stealthy Pursuer bleibt, weil natürlich die 3-Card-Kombo besteht, die Canon noch stärker gemacht hätte, außer dem Miracle, weil Infinite Loops sind nicht spaßig. Herzlich willkommen, Lux. Deswegen, ich bin da sehr gespannt über diese ganze Ecke mit diesen Ankündigungen. Dann haben sie ja schon gesagt, dass Anfang August
State
of the Game kommt. Ja?
Ganz kurz, um reinzukrätschen, um es einfach mal zu zitieren. We're continuing discussions about the format and if we want to make any additional card or battlefield bans, but we bla bla bla. Da geht es auch um warum sie jetzt schon
okay. sagen.
Und es steht, so to give players more time, also da geht es darum, warum sagen sie es jetzt schon, also jetzt, damit meine den 7. Juli, also den Tweet gemacht hat.
Ja.
So to give players more time, the set 4 rules update and ban, Klammer auf, S, Klammer zu, will be announced. Thursday und so weiter und so fort. Man kann das tatsächlich so und so lesen. Ich sehe das wirklich so, dass es keine garantierte Zusage ist. Es kommen mehr Bans.
Ich sag mal so, sie werden eine Bannliste veröffentlichen, eine neue. Ob jetzt was runterkommt, was raufkommt, ob sie irgendwelche Units, weil viele hoffen ja, dass der Draven runtergenommen wird von der Bannliste.
Ja, ich zum Beispiel.
Ja. das sind so Sachen, das sehen wir dann. Ich bin sehr gespannt, ob sie noch was dazu machen. Viele reden ja schon, dass Stellarkorn eine Möglichkeit wäre, wo man considern muss, oder auch, wie du sagst, Rasha ist was, oder auch Fizz, sind wir ganz ehrlich. Fizz ist auch eine, wenn nicht sogar eine der 5 stärksten Lila-Units aktuell.
Einfach also nur. Fizz ist bei mir in der Bannliste ganz oben, weil Fizz, also nicht nur, weil ich den nicht mehr, also ich habe auch persönliche Gefühle, ich habe subjektiv Gefühle zu der Angelegenheit, aber ich habe auch objektiv Gedanken dazu. Fizz ist meiner Meinung nach ein ähnliches Designproblem wie Aurora. Dergestalt, als dass es den möglichen Designspace von Lila oder auch anderen Spells, die bis zu 3 Energie kosten, einschränkt. So wie Aurora das auch verkompliziert, welche großen Units du druckst in zukünftigen Sets. Und Aurora wird theoretisch ist quasi im Vakuum immer stärker, je besser, je mehr große Units es gibt. Und Fizz ist auch so, dass der seine Stärke skaliert eigentlich unendlich. Also mit jedem neuen super geilen Spell, der maximal 3 Energie kostet, wird der auch immer besser und so. Und das macht's für mich problematisch. Starcross zum Beispiel ist eine okaye Karte ohne Fizz. Aber es ist mit Fizz eine echt problematische Karte, meiner Meinung nach. Und dementsprechend wäre für mich ganz oben auf der Liste Fizz sogar noch vor Stellarkorn. Ich bin wirklich Deutschlands größter Stellarkorn-Hater und trotzdem steht bei mir Fizz noch über Stellarkorn. Also den würde ich als erstes nehmen, wenn ich aussuchen dürfte.
Wenn ich ganz objektiv es beschreiben müsste. Ich spiele ja auch selber viele Chaos-Decks. Ich bin Chaos-Vertreter, bin ich auch ganz offen. Aber Fizz und Stellarkorn sind 2 Karten. Wenn über Bans geredet wird, verstehe ich, wieso sie drin sind. Weil einfach das, was auf die Karten gedruckt ist, zu stark ist. Draw a card by move oder auch spiel eine Karte aus dem Trash bis da und da Kosten und zahle nur Powerkosten, ist zu stark. Bin ich ganz offen, weil die geben dir Value für Karten, die man schon gespielt hat oder ziehen kann. Vor allem jetzt mit Akali und Irelia habe ich 2 Legends, die sehr viel moven können. Ich kann ja theoretisch mit Akali Stellarkorn 3-mal moven lassen. Plus, wenn man noch die 3 Energie on top einsetzt im Turn, wenn das gerade reicht, dann kann man den ja nochmal mit den nächsten moven. Also es sind 4 Moves, sind 4 Karten, die man zieht. Das ist im Grunde genommen eine Starthand, die man über den Gegner zieht. In einem Turn. Und das ist halt was actually einfach stark ist. Weil dann habe ich immer eine Antwort. Also wenn ich da keine Antwort ziehe, dann wollte das Deck nicht, dass ich das mache. Aber das ist halt einfach was, das verändert alles. Das verändert viele Decks, weil je mehr Karten, das man ziehen kann, desto leichter kommt man an seine Sachen. Man hat so Miracle gesehen, wenn ich so lange Karten ziehe, bis ich die Karten auf der Hand habe, die ich brauche, dann gewinne ich das Spiel. Und
richtig.
Ja. Das ist halt was, das finde ich schade, dieses Design teilweise, macht es aber auch wieder interessant. Aber es dürfte nicht so stark sein. Deswegen finde ich den Merchant viel besser. Weil der macht ja auch Draw a Card, aber du musst eine abwerfen. Heißt, du hast eine Downside davon. Und die Downside bei Stellarkorn ist ja, kostet 4 statt 2. Ja gut, okay, dann spiele ich ihn halt im Second Turn aus.
Ja, Stellarkorn ist wirklich Quatsch. Also ich habe es am Freitag gegenüber Freunden verglichen mit, also auf der Starthand Stellarkorn Ride the Wind zu haben, ist für mich dasselbe wie auf der Starthand Mobilize Catalyst Aurora zu haben. Es ist exakt dasselbe, Du verlierst einfach als Gegner. Es ist einfach vorbei. Sobald du mit Stellarkorn einmal Move, Ride the Wind, also Draw, Draw, Draw machen darfst und drei Karten ziehst als Irelia, ist das Spiel over. Du hast alle Antworten reingezogen, du hast deine GAs, du hast dein Not So Fast, um dich auf jeden Fall zu protecten, du hast deine DDs gezogen, das ist einfach, das Spiel ist vorbei. So, und das, meiner Meinung nach, ist mir das auch ein bisschen zu deterministisch und Stellarkorn ist da einfach so ein Übeltäter. Da wurde nicht ganz drüber nachgedacht, wie stark das ist, das in Antworten reinzuziehen. Deswegen, ich glaube auch, also irgendwie an der Karte müsste man schon was machen. Das hätte vielleicht von Anfang an sowas sein müssen wie, wenn es nur once per turn ist, ist es zu schwach auch. Das sehe ich ein. Ja. Das ist auch richtig. Es hätte sowas sein können wie, dass es eine Steuer gibt, die irgendwie draufkommt. Also bei jedem zweiten, dritten, vierten Move musst du, um dann immer noch eine Karte zu ziehen, ein, zwei oder drei Energie bezahlen oder so, keine Ahnung. Da wird der Text ein bisschen länger, aber es ergibt ein bisschen mehr Sinn irgendwie. Aber so wie die Karte ist, tatsächlich, puh, ja.
Mach eine Powercost auf ihn. Gib ihm einfach eine Powercost. Dann ändert sich das ganze Design um den wieder, weil da muss man ja seine Curve verlassen, was sehr weh tut. Und dann ist es wieder was, dann bin ich ja teilweise wieder okay, wenn ich 4-1 bezahlen muss. Dann tut das vielen Decks weh. Irelia tut das dreifach so weh, weil wenn ich ihn dann noch readyen will, muss ich ja nochmal Power bezahlen. Dann habe ich einen ganzen Turn damit verschwendet, wenn ich das schnell machen will. Und dann sehe ich das wieder ein bisschen mehr fair. Deswegen, wie Marc es damals schon gesagt hat von uns, alle Units oder auch dann Champion-Units, die keine Powerkosten haben, die sind schon fast standardmäßig in der Champion-Zone. Akali, ja. ihre 3 Kost, das ist im Grunde genommen safer Second Turn. Diana, 3 Kost, safer Second Turn. Die kannst du einfach auslegen. Da brauchst du keine Angst haben, kein gar nichts. Die legst du einfach aufs Battlefield, also in die Base. Und dann hast du sie. Fiora, die 3 Kost, die wird rausgelegt. Oder dann die 4 Kost, je nachdem, die hat er mehr Spielweise, weil sie 3 hat. Die hat da keine Downsides. Und das ist bei jedem so. Master Yi, der spielt den 4 Kost.
Richtig. Ja, die Vex. Super Beispiel, ja. Auch Vex, wahrscheinlich mit die stärkste Karte aus der Champion Zone. Kaiser war schon immer super in Kaiser und so weiter und so fort. Völlig richtig. Deswegen habe ich auch, um vielleicht doch mal den Zirkelschluss gerade zu den Legends zurückzuschaffen, da kommen wir, also,
ja, also, da kommen wir her.
Ja, im Gesprächsbaum, so vor drei Ebenen kommen wir da eigentlich her, um den Zirkelschluss zurückzuschaffen. Deswegen habe ich auch aufgehorcht, als die Orangene am besser gezeigt wurde. Die nämlich genau das ist, ne? Für 4 Flat Energy kriegst du da 4 Might und du kriegst halt einen Power-Effekt, also in Power 3, glaube ich, und dann hat sie plus 3 Might und sie nimmt keinen Schaden außerhalb von Combats. So, glaube ich, war es. Und da dachte ich auch sofort, okay, damit ist eigentlich am besten automatisch Art hier. So, damit ist die Sache entschieden, ja. Eine Champion-Unit, die einigermaßen gut ist und keine Power kostet, super. Und ich finde auch den Legend-Effekt von Ambessa, wenn du irgendwas empowerst auf dem Feld, wird sie auch empowered und du kannst sie tappen, eine Power bezahlen und sie disempowern, um eine Unit ready zu machen. Egal wo und so weiter und so fort. Slow Speed wohlgemerkt. Und es ist, ja, also böse Zungen sagen, man soll mal vergleichen, was Irelia machen muss, um eine Unit ready zu machen und was Ambessa machen muss, um eine Unit ready zu machen, aber dass Irelia dummdödelig ist. Das Thema müssen wir gar nicht reingehen, ja. Dass diese Legend völlig übertrieben ist. Aber auf jeden Fall finde ich Ambessa wirklich interessant. Also da Units ready zu machen, doppelt zu conquern, die aber auch wieder saven zu können, aggressiv spielen zu können. Ich finde, Ambessa ist bei mir relativ weit oben auf der Liste von Legends, wo ich gerne reingehen würde. Ich mag auch Gelb-Orange als Farbkombi eigentlich ganz gerne. Das Problem, was diese Farbkombination schon immer hatte, ist Draw, du ziehst einfach gar nicht. Es ist Wahnsinn. Und auch Sacrifice zu spielen hilft nicht so richtig. Ja. Ich glaube, man muss eher auf Shadows Call zurückgreifen mittlerweile oder so. Und meine persönliche Hoffnung ist, dass der Sick Spell von Ambessa irgendwas mit Draw zu tun hat. Oder von mir auch aus ein Sick Gear von mir aus auch. Ja. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es eventuell Hex Proof gibt, als Gear oder so. Sie hat ja ein Arcane, wer sich erinnert, diese diese Ketten irgendwie am Arm, die sie so vor Zaubern schützt, wenn ich mich jetzt da in Staffel 2 richtig erinnere. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es quasi einen Kameleffekt gibt, den man per Gear auf eine Unit legen kann. Das könnte ich mir auch vorstellen, aber was auch immer es ist, ja, diese Woche, jetzt kommende Woche werden wir es erfahren und ich bin beim Besser wirklich echt gespannt. Also da habe ich Bock drauf reinzugehen tatsächlich.
Ja, das glaube ich dir. Bei mir ist es Akali, wie ich gesagt habe. Das ist halt auch an sich sehr interessant. Da kann ich auch noch einen kleinen Kreis schließen, was mir aufgefallen ist und auch schon vielen anderen. Wir haben 4 Ninjas. Mhm. Wir haben die 2 Ninjas mit Zed und Shen, die normalen Farbkombos tragen. Und Kennen und Akali tragen jeweils von einem von den Legends die anderen Farbkombos und sind sozusagen diese Versus, was ja auch das ganze Set. Vendetta ist ja auf Rivalitäten angelegt.
Richtig.
Und das sieht man halt einfach Senshet lore-technisch. Wir haben Nasus René, die Gebrüder. Über René haben wir noch gar nicht gesprochen. Der sagt einfach, als Reaction Speed, für 2 Power kannst du dir 2 Runen machen, also 2 Energie. Und die kannst du verbrauchen, um Abilities zu nutzen oder um Units zu spielen. Heißt, mit Rot-Orange, also mit Fury Body, ist es sehr aggressiv. Und man kann theoretisch Förster und Kaiser spielen. Ob es was bringt, andere Geschichte, machbar wär's.
Also Renekton ist ein sehr spannendes Deck auch, weil ich habe es gelesen und dachte, das wird gar nichts. Ich habe es gelesen und dachte, das kann nicht gut sein. Das ist ja so ein Quatsch, ja. Da wussten wir aber auch alle kollektiv noch nicht, dass Units kommen, die konkret unterstützen, wenig Runen zu haben. Also Units, die konkret oder auch Spells, glaube ich auch, weiß ich gar nicht, die konkret sagen, wenn du 4 oder weniger Runen kontrollierst, dann passiert diese schöne Sache. Also dieses Deck soll offensichtlich darauf hinauslaufen, möglichst wenig Runen zu kontrollieren. Ich glaube, Turn 1 Kaiser ist wiederum, das ist zu wenig, das ist Quatsch. Also gewinnst, verlierst auf dem Spiel on the spot. Aber einen Turn 2 Ferris Forerunner zum Beispiel wiederum finde ich jetzt nicht so verkehrt.
So, ne? Ja, man kann theoretisch Turn 2 René spielen. Man hat ja sein Sechs-Drop René, den roten.
Ja.
Der kostet 6 Flat. Das heißt, man kann im Turn 2 ihn aktivieren, alles benden und spielt den aus. Hat im nächsten Turn dann wieder 4 Runen, heißt René aktiviert sich. Das heißt, man kann mit einer 6 Might Unit, die glaube ich 2 allen macht, 2 Damage allen auf dem Battlefield macht, reinlaufen, was im Grunde genommen alle Lowdrops cleart. Weil die meisten Lowdrops haben nur 2 Might. Und
ja, ich fürchte, der Effekt ist nicht gut. Leider, also ich, AOE-Damage, der brauchte schon immer irgendwas anderes, um zu funktionieren. Also Flurry of Blades brauchte Elder, Bellow's Breath brauchte die Repeat-Möglichkeit oder eine Art von Watcher, der zuerst und so weiter und so fort. Also Warwick wurde einfach nie gemacht. Und auch Anivia war mal ein Fiebertraum von vor Set 1 wurde Anivia in MF Aurora gespielt. Ne, ich habe das. Und das hat noch nie so richtig. Also deswegen glaube ich nicht so richtig daran. Ich habe Hoffnung in seine orangene Champion-Unit, die wir noch nicht kennen, die noch nicht revealed wurde, stand jetzt. Mal gucken, was das wird. Aber ich habe mir sagen lassen von einem guten Freund, der Renekton Ultra ist und der unbedingt Renekton spielen möchte. Der hat irgendwie, glaube ich, gestern irgendwie schon 30 Games oder so gespammt online mit dem, was bisher da ist. Und der meinte, das ist nicht so schlecht. Das ist schon relativ aggressiv. Und er meint nur, und ich meine das leider auch, ist es wirklich besser als Rengar, den es in denselben Farben gibt?
Wahrscheinlich
nicht. Ich glaube nicht tatsächlich. Weil auch sein Signature-Spell, Dominus, glaube ich, heißt der, man doppelt die Might auf einer Unit, was erstmal super cool ist. Und die Unit kriegt sozusagen in diesem Turn draufgedruckt den Text, man kann 2 Power spenden, um die Units readyen. Also nicht nur einmal, sondern so oft man möchte. So. Und das klingt erstmal gar nicht so verkehrt, finde ich. Aber ich weiß nicht, ob es ausreicht. Also es gibt halt zu viele Möglichkeiten, Combat zu entgehen. Und Combat-Based Decks wollen halt Combat machen. Und mal gucken, ja.
Ja, und dann halt sein Gegensatz Nasus, es spielt die komplett andere Regel, statt wenig Runen will der viele haben, weil allein er sagt schon, wenn du irgendwas mit 7 oder mehr spielst, dann aktiviert er 2 Runen, also der will wirklich nur, sag ich mal, das wäre eigentlich so, für mich ist eine typische Aurora-Legend gewesen.
Ja.
Der Effekt wäre so was typisches Aurora-mäßiges. Du spielst es aus, kriegst zwei Runen und kannst vielleicht auch irgendwas als Reaction spielen. Theoretisch.
Genau. Und die Kombination ist durchdacht. Also ich habe hier eine Legend und da ist ein Gear, das kostet 7, kostet 9 oder das kostet auf jeden Fall viel. Das triggert auf jeden Fall diese Legend irgendwie. So. Und Nasus wiederum ist aber nicht so richtig geil durchdacht, weil wenn man nämlich mal sich überlegt oder mal im Kopf durchgeht, okay, was kann ich denn alles machen, um diese Legend zu triggern, dann kommt man ehrlicherweise auf ein paar Karten, die sind gut, aber auch einfach einen Stamm von Karten, wo man sagt, ja, warum soll ich denn das zusammenspielen? Also warum soll ich denn jetzt Tasty Fayfork und Watcher an einem Deck spielen? Was mache ich denn damit? Und da muss ich auch sagen, also da muss noch gehörig was kommen bei Nasus an neuen Units oder an neuen Gears, um das irgendwie ans Laufen zu kriegen. Und ich muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, warum steht da nicht When You Play a Spell auch noch mit dabei?
Ja.
Gleicher Grund übrigens, warum steht auf Renekton only to play units or activate abilities of units. Ist doch egal, Leute. Jetzt, lass denn doch das benutzen, wie er möchte. Also vielleicht sind es Flavor Reasons oder so, keine Ahnung. Aber die Restriction an der Stelle macht halt eh schon nicht so gute Legends noch restriktiver oder noch eingeschränkter. Das ist schon, weiß ich nicht ganz, ob das sein muss.
Ja, gebe ich dir recht. Dann hat man noch, wen wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist Mel.
Mhm.
Die haben wir auch noch. Ja. Für mich persönlich die schlechteste Legend in dieser Farbkombination. Also, dass du minus, also du, wenn du was empowerst, empowerst du sie, okay, dann kannst du sie disempowern und tappen und eine Unit auf dem Battlefield minus 2 geben. Ja, okay. Da finde ich Ezreal und auch Diana stärker. Also, ja. Bin ich ganz offen.
Von der Legend her würde ich auch sagen, dass Mel eher ein bisschen abstinkt gegen das, was davor kam. Was die Champion-Units angeht, ehrlicherweise auch ein bisschen. Die finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugend. Aber der Elefant im Raum ist nun mal Rebuttal. Mel's Signature Spell. Für eine Energie und eine Power kannst du erstmal jeden Spell, den du willst, kontern. Countern, ist erstmal egal, ob es jetzt Time Warp ist oder sonst was, ist echt wurscht. Oder du zahlst beim Ausspielen noch die Additional Cost von einer weiteren Power, um die Kontrolle über den Spell zu bekommen. Und wenn du möchtest und es möglich ist, kannst du nochmal, falls das Spell targetet, neue Targets auswählen. Also erstmal ist es dein Spell und falls du möchtest, kannst du auch noch retargeten. Und das ist unfassbar. Also man muss sich mal so auf der Zunge zergehen lassen, was das mit so Spells wie Punch First anstellt. Der Gegner sagt, ja geil, ich gehe plus 5. Dann sagt die Mel so, nee, ich glaube, ich gehe plus 5. Und du gehst nicht plus 5.
Ja, so. Das ist einfach nur crazy in der Situation. Und dann kommt halt einfach auch Singularity oder alle anderen Damage-Spells. Egal, wie man sie kennt. Singularity war ja nicht countable. Dann, wie heißt der rote... Falling Star, auch nicht countable gewesen. Jetzt hast du einfach für 1 und 1 ein Spell, der sagt, ja, okay, ich nehme ihn. Ach, du hast jetzt 2-3 Merge-Units, danke. Die Falling Star fällt auf deine Units. Und
richtig.
Dann hast du im Grunde genommen, du hast dich einen Turn zurückgesetzt, weil du 2 und 2 bezahlt hast und hast doch deine Units on top verloren. Heißt, du hast im Grunde deinen ganzen Turn kaputt gemacht in der Situation. Und das ist halt was, das finde ich krass, dass das einfach ein Spell gibt, gut, Reaction Speed muss er haben, aber warum als Signature-Spell, warum im Mel? Ich finde ihn einfach zu stark in der Situation. Wenn er was countert, ja, lass ihn countern, habe ich kein Problem. Aber den Spell zu übernehmen, das war mal eine andere Karte, die hieß Mystical Reversal.
Jo.
Aus dem ersten Set.
Ja. Die kostet ein bisschen mehr auch.
Ja.
Ja.
Und ich habe dasselbe gekonnt.
Also Six Spells sollen ja stärker sein erstmal als normale Spells. Ob die jetzt gleich so viel stärker sein müssen, steht auf dem anderen Blatt. Das ist so. Für mich ist Rebuttal in so einer Liga wie Defiant Dance vielleicht sogar nochmal einen sachten Schwung drüber. Es ist wahrscheinlich, kann schon sein, der stärkste Signature-Spell, der bis dato gedruckt wurde. Höchstwahrscheinlich ist es so, ja. Ich finde es auch ein bisschen überzogen. Gott sei Dank ist die Activated Ability, den Spell zu übernehmen, ist mit einer Additional Cost versehen, was bedeutet, dass die ganze Karte immer defiable ist, zu 100%. Die kannst du immer defyen. Ich weiß nicht, ob hätte auf Rebuttal nicht vielleicht auch einfach noch eine Power-Einschränkung sein müssen? Das könnte zum Beispiel sein, also du kannst ja Spells übernehmen bis zu 4 Energie, ja. Powerkosten egal.
Ja.
Zum Beispiel den Signature-Spell von Renekton oder so, wenn er gerade viel ausgegeben hat. Ja.
Aber man darf nicht vergessen, ja. Ich habe es ein bisschen falsch gesagt, 6 Kosten weiter kannst du gar nicht erst wählen. Du kannst nur choose a spell with energy cost no more than 4. Also alles bis 4. Das ist im Grunde ein besseres Defy.
Aber kannst du nicht alles countern?
Da steht drauf auf dem Signature Spell, choose a spell with energy cost no more than 4. Und dann kannst du die Energy Cost machen. Also du bist schon wie Defy. Also das ist ein Defy. Am besten ist die Welt. Du kannst nicht alles auswählen.
Ja, hast recht. Dann, wenn ihr jetzt 5 Minuten zurückspult und mich Quatsch reden hört, dann habt ihr richtig gehört. Völlig richtig, ja, okay. Es macht es ein bisschen gesünder natürlich, das Ganze. Es bleibt trotzdem ein wirklich, wirklich starkes Ding. Ob das jetzt im Alleingang Mel in die relevante Meta reinhebt, keine Ahnung, ehrlicherweise. Aber ich glaube, es wird für eine Menge Frustration an so manchem Table auslösen. Das glaube ich schon.
Das ist definitiv dabei und auch so die Legends, was dabei sind. Wir haben jetzt ja soweit, glaube ich, alle durch, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja.
Wir haben Canon erwähnt. Canon an sich, gut, die Legend an sich hat einen Effekt. Sie wird empowered, wenn man was nicht aus der Hand spielt.
Ja.
Und wenn man sie disempowert, dann kann man Azul 2 geben. Grundsätzlich was okay ist. Also der Effekt an sich ist in Ordnung, ist ein feiner Effekt, ist nicht zu stark. Nur das, was drumherum ist, der Signature Spell und so weiter, macht den halt sehr stark. Und da wird aus einer mittelmäßigen, sag ich mal, Unit an sich, wird halt eine sehr starke Unit. Aber ansonsten, es wird viel über dieses Empower gearbeitet. Das heißt, das ganze Set hier besteht hauptsächlich um dieses Empower-Keyword, was sie neu eingeführt haben. Weil ich glaube, fast die Hälfte sagt Empower me, Disempower me. Und das ist schon eine interessante Mechanik. Und das ist auch dieses Rivalitäten, dass die einfach stärker werden, wenn sie gegen ihre Rivalen spielen. Ja. Deswegen gibt es ja auch viele Overnumbers, wie wir gesehen, also wie schon viele geteasert worden sind. Vi und Jinx, Chase und Victor, diese zusammengehörigen Overnumbers. Gangplank und Illaoi ist ja auch schon gezeigt worden. Gangplank hat ja auch einen Fehler, der schon bereinigt werden muss. Ein Wording-Problem.
Ich lobe Ryder, also wirklich jetzt, ich lobe Ryder aktiv, ne, und häufig und gerne und so weiter, aber dass die einfach mal ein bisschen aufpassen könnten, dieses Disturn, also Anführungsstrichen Disturn, nicht zu vergessen in ihren Kartentexten, also jetzt langsam dürfen sie es doch mal, also, ach, ist egal. Wir wissen es darüber. Also, Gangplank kriegt nicht +3 für immer, wenn er empowered ist und von irgendeinem Spell ausgewählt wird, der Minus Might gibt oder ihm Schaden zufügt, er kriegt die bloß in diesem Zug. Übrigens, ich behaupte, Gangplank ist eine sehr, sehr starke Unit. Ich habe aber auch schon eifrig diskutiert mit Leuten, die sagen, Gangplank ist höchstens was fürs Pre-Rift. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Da habe ich auch eine Wette am Laufen. Ich glaube, dass die sehr meta-relevant wird. Und es gibt Leute, die sagen, das ist aber total egal.
Ich denke schon, dass er halt einfach nicht removed werden kann. Gibt den schon viele Pluspunkte. Und dass er dann auch noch Might kriegt. Dann hast du eine neue Might-Unit. Heißt, der Gegner will ihn weghaben und du hast auf einmal dann doch auf einmal eine neue Might-Unit liegen. Macht halt schon viel aus. Oder du gibst ihn selber, willst ihn selber removen. Das haben ja schon viele gesagt, ich spiele Retreat auf ihn. Dann kriegt er +3 und ich krieg noch eine Rune. Heißt, ich rampe er sogar wieder dafür. Was actually nicht schlecht ist, wenn man das in Chase spielt. Das ist wieder so eine Chase-Kombo, die man theoretisch spielen kann.
Ja, mit Orb of Roget geht das auch. Mit Stupefy geht das, ne? Genau, ich finde, wir haben keine lila, orangene Legend bekommen, aber Gangplank und Starcross ist theoretisch unfassbar gut.
Ja.
Also, weil du gibst ihm +3, aber er geht nicht auf die Hand zurück, sondern er bleibt da mal schön liegen. Aber deine gegnerische Unit, die ausgewählt hast, geht immer noch auf die Hand zurück. Egal, wo die liegt. Und das ist schon, also wenn auf der Karte, wenn auf Starcross stehen würde, gibt eine Friendly Unit +3 und eine andere Unit vom Gegner gibt es auf die Hand zurück, dann würden wir alle aufhören, Riftbone zu spielen, weil das total okay wäre und Gangplank macht das immer einfach so.
Ja. Genau. Und dann haben wir noch diese Overnumbered. Dann ist heute wahrscheinlich auch noch eine Overnumbered gezeigt worden, weil heute gab es einen kleinen chinesischen Teaser. Da ist aber nur die normale Unit, noch nicht die Overnumbered, weil Morgana hat ja auch eine Gegenspielerin. Es gibt die 5-Kost Morgana, die Ambush Unit. Und in China ist die Kay gezeigt worden. Mhm. Und das ist die Gegenspielerin. Und ich gehe davon aus, es fehlen ja noch ein paar Rival-Overnumbers, die im Set sind, dass wahrscheinlich Kayle und Morgana auch noch eins bekommen werden, was lore-technisch passt. Und dann haben wir noch diese, in One Piece werden sie schon so genannt, diese SP-Arts bekommen. Wir haben Crystal Rose Alt-Arts, die kommen aus Wildrift. Dann haben ein paar ältere Legend haben die bekommen. Ezreal Lux hat die bekommen. Die sehen schick aus. Ist halt so ein Zusatz, den man hat. Und ich meine, sie haben auch gesagt, dass die nicht die Overnumbered-Slots einnehmen werden. Heißt, richtig. Die sind on top. Das ist so ein Additional, was man ziehen kann, was ja schön ist.
Ja, und die sind auch so rare wie Alt-Arts. Also die sind nicht so, auch nicht nur den Slot nehmen sie ein, sie sind auch nicht so rare wie Overnumbered, sie sind so rare wie Alt-Arts. Und ich muss sagen, ich finde das cool, weil wir hatten, oder jetzt so Kumpels und ich, wir hatten schon ein bisschen Bedenken vor dem Set, wie viel Spaß es wirklich macht, Produkt aufzumachen. Weil ja es deutlich weniger Karten gibt. Also Das Set ist bedeutend kleiner als das Set davor. Nicht nur, es gibt nicht nur 9 Legends, es gibt auch insgesamt einfach weniger Karten. Dementsprechend muss man sich die Frage stellen, wie viel Spaß macht das, so ein Display oder ein ganzes Case aufzumachen. Und aber die Tatsache, dass du sowas finden kannst, wie auch die Crystal Rose Karten zum Beispiel, bei der zum Beispiel bei der Sona Crystal Rose, bei der ich schon den Auftrag bekomme von meiner Freundin, die zu besorgen. Also ich muss die ziehen. Ich wurde verpflichtet dazu, diese Karte zu ziehen. Und das macht das Öffnen dann doch nochmal ein bisschen spaßiger. Bisher 5 übrigens revealed wurden, ne? Also Seth, Sona, Lux, Ezreal und Ahri. Ahri war die erste. Und wenn man das mal so logisch durchdenkt, gibt es bisher jede Farbe außer Rot. Und im Moment laufen die Wetten, dass die letzte Crystal Rose die Kaiser Survivor wird, also die rote Kaiser. Was hervorragend wäre, das würde ich sehr befürworten.
Fürs Gelddrucken, jawohl.
Ja, richtig. Also mein Geld haben sie damit schon mal.
Ja, weil, sind wir mal ehrlich, es sind auch viele ausgewählt worden. Sona, Ahri, Lux, das sind halt diese typischen Legends, die auch in League eine sehr hohe Beliebtheit haben mit Skins und so weiter. Deswegen teilweise verständlich. Ich finde die schön, diese Altarts. Damit bringt man auch ein bisschen Variety rein. Man kann verschiedene Sachen spielen. Man kann einfach entweder auch wieder Sammler damit anziehen oder auch Spieler, die sagen, sie wollen was Eigenes, was Besonderes haben. Und das finde ich an sich sehr schön. Und ja, dann denke ich mal, grundsätzlich haben wir jetzt erstmal alle Karten, soweit was wir sehen und normale Units ziemlich durchgesprochen. Wir haben viel über Set gesprochen. Es kommt jetzt ja auch noch eine komplette Woche, was jetzt an Releases kommt. Heißt, Wir sind ja noch, bis 18. wird noch Reveal-Season sein, wenn man über die Termine spricht. Dann am 13., also ab morgen, wer im Draft dabei war, kann Videos bekommen, Videos hat schon E-Mails bekommen, zum Vorbestellen fürs Vendetta-Set. Da haben wir einmal das Rival-Set. Das erste Mal, dass man 2 Decks in einer Box hat. Die sogar Preis-Leistung sehr gut ist, muss ich ehrlich zugeben. Weil für 35 zwei Decks zu bekommen, das hat man vorher für 1 nur bekommen. Also da hat Riot auch ein bisschen mitgedacht, finde ich, was sehr gut ist für die Community. Dann kriegen wir Ende der Woche als nächstes die Bann-Ankündigung oder sagen wir mal so, das was, ob es mehr gibt oder nicht oder ob sie sagen, dass es fein ist oder was Endbann. Also dieses Bann-Thema wird angesprochen, so kann man es, denke ich, am besten sagen. Und dann die nächste Woche drauf.
Ja. Und vielleicht noch ganz kurz was zu den Bands zu sagen. Wir haben jetzt gar nicht über Stealthy Pursuer gesprochen, was eigentlich genau gemacht wurde. Also vielleicht nochmal, wer es nicht mitbekommen hat. Also noch ganz kurz nochmal eingeordnet, warum wir eben auch über das Thema Bands gesprochen haben und was Dave da eigentlich gesagt hat. Also der Head-Entwickler von Riftbound. Es wurde eine Set-1-Karte gebannt, Stealthy Pursuer. Das ist eine lilane Karte. Und mit der gibt es einfach eine Infinite-Combo in Gelb-Lila, die zu einfach zu bewerkstelligen ist. Also die einfach nicht viele Zutaten braucht. Du brauchst da einen Eye of the Herald und eine gelbe Renata und das geht alles relativ easy, da so eine Infinite Recruit Tokens aufs Board zu kriegen. Und Riot selber hat proaktiv gesagt, wir wollen es gar nicht dazu kommen lassen, dass ihr euch damit rumschlagen müsst. Wir bannen jetzt einfach diese lila Karte, die komplett egal ist, ob die auf die Bannliste geht. Die spielt eh niemand und die ist auch von der Rarity her so, dass es keinem wehtut. Ich finde das extrem gesund. Ich finde das extrem umsichtig von Riot, da direkt zu sagen, wir bannen Stealthy Pursuer, das Thema ersticken wir quasi gleich im Keim. So. Übrigens haben sie in der gleichen Ankündigung, hat Dave in der gleichen Ankündigung gesagt, sie haben, jetzt ohne zu zitieren, aber wortwörtlich mehr oder weniger, sie haben nichts gegen Infinite-Kombos per se, nur gegen diese, was ja irgendwie auch ein kleiner Wink mit einem Zaunpfahl ist in Richtung Lux. Das heißt, dass da vielleicht erstmal nichts passieren wird. Obwohl ich mir aber eigentlich wünschen würde, dass bei diesem von dir gerade angesprochenen 16. Juli auf der Bannliste auch relativ weit oben Echo stehen wird. Das wäre auch mein persönlicher Wunsch tatsächlich.
Ja, Echo ist schon sehr stark und wie es auch die Jungs gesagt haben, es gab ja diesen Grand Slam, der gespielt worden ist, wo Allen und alle dabei waren. Ab einem gewissen Punkt, wenn du die Lux, das Lux-Deck so weit hast, ist es wie Solitär spielen. Du fängst dann nur noch an, deine Karten zu legen und zu gucken, dass du deine Combo hinkriegst. Und ich habe mir die Spiele angeguckt. Allen ist irgendwann dann gewechselt in verschränkte Arme und hat dann nur noch gesagt, ja, 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 und das war's. Weil er konnte nichts mehr machen. Es war vorbei. Er wusste in dem Zeitpunkt eigentlich, okay, die Lux hat jetzt ihre kritische Masse erreicht. Sie hat nur noch 5 Karten im Deck, weil sie fängt jetzt an zu shuffeln und zu machen. Wenn der jetzt das erste 2-3 Mal keinen Fehler macht, hat er die Infinite-Kombo fertig und er hat gewonnen. Und das Deck an sich ist nicht leicht zu spielen. Also es ist nicht irgendjemand, dass man sich hinsetzen kann und sagen kann, jeder kann das sofort auf Anhieb. Man muss schon ein bisschen Draw dabei haben, ein bisschen überlegen, ab wann ich All-In gehen muss. Man muss dann auch Echo und Sacrifice in der richtigen Zeitpunkt sehen oder haben, was meistens der Fall ist, weil man sehr viel zieht. Aber Spaß ist eine andere Geschichte. Also das Deck selber zu spielen oder auch gegen das Deck zu spielen, finde ich persönlich nicht spaßig und es macht an sich auch nicht wirklich viel Lust, weil man zieht zwar viel, man macht viel, aber man hat nicht viel Interaktion. Und das ist nicht das, für was Riftbound steht. Das ist meine Meinung. Riftbound ist, ich mach was, der Gegner kann was machen. Es ist immer so ein bisschen so, sag ich mal, Smalltalk auf eine andere Art und Weise. Willst du was machen, passiert was und so weiter. Und im Lux-Deck ab einem gewissen Punkt, du lässt den Gegner machen und dann hast du deine Karten und dann legst du deine Karten und sagst, das mache ich. Aber der Gegner kann nichts mehr machen. Und richtig, da komme ich wieder auf andere TCGs. Und das ist nicht das, für was ich Riftbound spiele.
Ich finde, du hast es perfekt ausgedrückt. Also du hast meine Gefühle sehr schön in die richtigen Worte gefasst. Lux-Combo skippt am Spiel Riftbound vorbei. Das überspringt einfach das Spiel Riftbound und macht was anderes. Und das ist meiner Meinung nach Quatsch. Und ich hatte vor 2 Wochen eine Nexus Night, meine Stamm-Nexus Night, Freitagabends im Bergheim draußen, außerhalb von Köln. Da hatte ein Spieler Lux-Combo dabei, Runde 1 gegen den gespielt mit Draven und also ich war einfach sauer am Tisch, weil ich hatte eine lange Arbeitswoche hinter mir, die echt stressig war, mit vielen Deadlines versehen und so weiter und so fort. Hab einfach Bock gehabt, Riftbound zu spielen, bin dann da rausgefahren, nur mich hinzusetzen und erstmal eine Stunde nicht Riftbound zu spielen, sondern jemanden dabei zuzugucken, wie er seinen Scheiß macht, ja. Und tatsächlich muss man auch sagen, dass die Person dann, es wollte auch niemand gegen den spielen. Also der Runde 2 Gegner hat gesagt, da nimm den Win, ich zocke gegen Kumpel. Ich habe keinen Bock, gegen Lux zu spielen. Und die Person saß dann halt auch dann da, so ein bisschen betröppelt. Und ich glaube nämlich, dass das Ding, dass dieses Deck ein Problem ist für die Kultur auch. Für die Spielkultur Riftbound. Also ich will das auch nicht, ich will den Nagel, denn ich hänge jetzt auch nicht zu groß machen, aber meinem nach ist das Deck ein kulturelles, phänomenologisches Problem und mit einem Echo-Bann kann man da genau ins Herz treffen. So. Dementsprechend Grüße an Riot. Bitte jetzt am Freitag erst Echo, dann Fizz, dann Arena's Greatest und dann passt schon. Die 3 und dann bin ich happy.
So. Okay, das schreiben wir auf die Liste. Nee, ja, und dann haben wir, wenn natürlich die Bans vorbei sind, die Woche drauf geht's los. Endlich Pre-Rift. Die Champions sind noch nicht bekannt. Vielleicht haben wir Glück, dass wir bis Ende der nächsten Woche so ein bisschen was raushören können, welche, ich gehe davon aus, 6 Champions oder 5 Champions, je nachdem, wenn wir nicht so viele haben, in dieses Pre-Rift-Kit kommen. Weil ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe vielleicht sogar, dass Akali dabei ist, dass man schon ein paar Grundkarten von Akali kriegt. Wäre natürlich toll für mich. Mal gucken, was es wird. Ich habe nur dieses Mal einen Wunsch, nicht wie bei Vendetta. ich würde ungern in 4 Pre-Rifts dreimal dasselbe spielen, weil ich habe dreimal Ivan gespielt und einmal Vi. Also es war dann schon, ich hätte dann schon gerne mal eine andere Legend gesehen in der Situation. Aber es macht Spaß, ich freue mich drauf. Ich werde auch gleich am 24., das ist freitags, werde ich gleich das erste Pre-Rift im Bär haben. Ich bin jetzt schon unglaublich hyped drauf. Und dann natürlich so viele mitnehmen, wie es geht, dass ich am 31., am Freitag, ist gleich die erste Nexus Night bei mir. Heißt, zum Release wird dann gleich das neue Set gespielt. Heißt, ich brauche viel Drawluck, dass ich ja meine Karten zusammenkriege, dass ich dann schon das neue Set spielen kann.
Ganz sicher. Also genauso soll die Vorfreude ja sein. Also ich freue mich auch auf Pre-Rift. Ich werde leider wahrscheinlich sogar nur eins machen können am Freitagabend. Der Rest fällt im Privatleben ein bisschen zum Opfer, aber auf das eine Mal freue ich mich dann doch schon auch sehr. Ja.
Ja, da sind wir schon sehr gespannt, was wir ziehen werden. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ich denke, Martin, wenn er was Gutes zieht, das wird man dann auch hören oder sehen. Und dann natürlich noch ein paar andere Termine, die für die Riftbound-Community auch wichtig sind. Ist 15. August ist Showdown in Speyer, hier in, ist es noch Pfalz oder Baden-Württemberg? Ich glaube, das ist schon Baden-Württemberg.
Ja, ich glaube auch. Ich glaub auch.
Ja, es ist in Speyer die große Showdown-Series. Es sind, jetzt Insiderwissen von mir, es sind noch ein paar Karten übrig. Diese Karten werden nochmal online gestellt, soweit ich jetzt weiß, zu einem späteren Zeitpunkt. Aber verhex mich bitte nicht, wenn das nicht stimmt. Es sind aber schon über 600 Stück weg. Also es ist ein großes Event, die Leute haben Bock und die wurden auch innerhalb einer halben Stunde alle gekauft. Also es ging wirklich ratzfatz durch. Es ist das neue Set zu dem Zeitpunkt schon. Also es wird so die erste Meta-Ecke sein, weil wir sogar noch vor Barcelona sind. Ich weiß nicht, ob Singapur davor ist oder danach. Das weiß ich jetzt nicht aus Anhieb. Da müsste ich jetzt in die Roadmap schielen.
Ich mach mal auf. Ja. Ich guck mal parallel.
Ja, weil das wäre das Einzige. Ansonsten würde sogar das Speyer-Event das erste Meta-Ecke abgeben, wenn man ehrlich ist. Wenn Singapur nicht zuvor sein sollte. Und das wäre natürlich schon was Schönes, wenn die deutsche Community als erstes die Meta vorgibt, weil wir natürlich auch die erste, also Vendetta ist natürlich das erste globale Sache. China und Europa wird gleichzeitig released. Die Franzosen kriegen es ein bisschen später, aber der Rest ist ein global gleichzeitiger Release. Und das ist schon was ich sage, One Piece hat 4 Jahre gebraucht, um auf diesen Punkt zu kommen. Und wir haben das innerhalb von 4 Sets geschafft. Und das muss man wirklich schon sehr, sehr hoch ansehen. Am Anfang war zwar Produktion ein bisschen beiläufig, aber dennoch, was Riot da leistet, ist schon wirklich sehr positiv zu sehen. Sie gucken, dass sie das alles gemeinsam laufen lassen. Die Franzosen sollen bald auch aufschließen. Jetzt kommt Korea noch dazu. Wir kriegen noch eine neue Sprache. Das ist grundsätzlich für mich, heißt das Spiel ist healthy. Das Spiel wird von vielen verschiedenen Sachen gezockt. Und je mehr Sprachen, das wir kriegen, desto besser wird es, finde ich. Weil das heißt ja auch, wir sind weiter verbreitet. Es kommen mehr Leute dazu. Und dann wird aus diesen Regional Qualifiers wird natürlich dann immer mehr Interesse dran sein. Klar, man hat dann verschiedene Sprachen. Deswegen bin ich gespannt, ob es weiterhin so bleibt, dass sie sagen, die Sprache bleibt offen oder ob sie an einem gewissen Punkt sagen müssen, wir müssen doch wieder einen Sprachenlock einführen. Das ist die große Frage, weil je mehr Karten das wir kriegen, ab einem gewissen Punkt kann man sich nicht mehr alle Karten merken, vor allem die älteren. Und dann andauernd einen Judge zu rufen und so weiter. Ich denke, für das Healthy-Dasein ab einem gewissen Punkt ist wahrscheinlich ein Regional-Lock in Sachen Sprache vielleicht doch nicht so schlecht. So wie China macht. Weil China sagt ja, glaube ich, nur chinesische Karten dürfen gespielt werden.
Ja, richtig.
Was grundsätzlich nicht schlecht ist, man hat es aber auch einmal in irgendeinem Regional in China, glaube ich, drüben was, wo es Randy erwischt hatte. Da habe ich was gehört, dass er nämlich eine englische Karte, glaube ich, zwischendrin hatte.
Es war, glaube ich, ein englischer Tide-Turner oder so. Den hat er irgendwie so, hat er, glaube ich, in sein Deck vergessen.
Ja.
Gab es, glaube ich, ein Game Loss oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Ja,
aber
genau,
ja, das stimmt schon. Also eine Ankündigung mit Korea, mit Südkorea, freut mich vor allem, dass es jetzt die Aussicht darauf gibt, dass es dort auch einen Regional Qualifier gibt, vielleicht im kommenden Jahr. Also ich hätte wirklich Bock, nach Seoul zu fliegen. Also da habe ich auch schon Leute in meinem Team gesagt, so, das könnt ihr direkt einloggen, dass wir da nach Seoul fliegen zum Regional Qualifier. Und wenn man da komplett koreanische Karten spielen muss, dann ist das einfach so, dann besorgen wir uns das. Weil da hätte ich schon wirklich, wirklich große Lust drauf, ja, tatsächlich. Und jetzt, um die Frage noch kurz zu beantworten,
ja.
Was Z5 angeht, ist am Wochenende vor Speyer ist ein Showdown-Event in Quebec, in Kanada. Das heißt, das erste größere Z5-Turnier, auch offizielle, ist dann dort in Kanada. Und dann die Woche danach ist Speyer zeitgleich mit Auckland, mit Neuseeland. Und danach ist Barcelona und Singapur ist erst im Februar. Also tatsächlich ist Speyer mit eins der ersten Turniere, das metaprägend auch sein wird und wo man wirklich so eine zu dem Zeitpunkt sogar schon etwas gereiftere, also nicht mehr ganz so vogelfreie Meta, wo man die begutachten kann da. Deswegen unbedingt einschalten. Ich kann leider nicht da sein. Das tut mir echt ein bisschen in der Seele weh. Ich kann auch nicht mal gucken, das geht auch nicht. aber ich werde auf jeden Fall dann den nachholen irgendwie.
Das ist bei mir dasselbe Spiel. Ich kann vielleicht abends, aber da sind wahrscheinlich die meisten schon vorbei, weil ich bin den Tag über auf der DTM. Ich kann da nicht das Handy in die Hand nehmen und kann anfangen, Riftbound zu gucken. Dann habe ich das Thema DTM ein bisschen verfehlt.
Richtig, ja. Und ich bin, um das noch zu vervollständigen, wo ich bin auf der Weltmeisterschaft der rhythmischen Sportgymnastik in Frankfurt. Also ich mache auch, ist bei mir auch was mit Sport, aber auch da kann ich jetzt nicht in der Halle sitzen und nebenher Twitch offen haben.
Es geht schwierig.
Geht leider nicht, ja.
Ja, deswegen, aber das ist schon sehr interessant, was es dann trotzdem sein wird. Ich werde es irgendwie verfolgen dennoch, weil was an Top kommen wird, man kriegt dann natürlich einen Invite zu diesem Regional Qualifier, wo wir jetzt natürlich auch erst Informationen bekommen haben. Wenn wir jetzt noch umspringen zu diesem Thema, was im Dezember ist, wo ja theoretisch ein paar Jungs von euch hinfahren. Ich denke jetzt mal, dass sie es machen werden dann. Und es ist auch gesagt worden, dass der Invite egal ist, wo man ihn kriegt. Also wenn man in Europa einen Invite kriegt und nach Amerika fährt, ist das genauso möglich.
Ja,
heißt, das ist ja schon mal positiv zu sehen für einige Leute, die vielleicht nur in Europa gewonnen haben, aber nichts in Amerika oder die in Amerika drüben einen Invite bekommen haben, aber in Europa nicht. Dass sie sich sagen können, okay, ich habe zwar einmal Amerika gewonnen, aber ich will nicht auf dieses Regional Amerika, ich will das europäische Regional mitnehmen, dass das möglich ist. Was ich sehr gut finde, weil damit hat man vielleicht auch teilweise von manchen Leuten diese Pressure weggenommen, dass sie doch noch extrem tryharden müssen und vielleicht doch ein bisschen mehr Metal Card Sidequest oder was fahren wollen, wenn es geht. Das ist halt was ich sehr positiv finde von Riot. Das Pricing an sich, bin ich ganz offen und ehrlich, finde ich Wahnsinn, also von meiner Seite aus.
Man sieht es jetzt im Kamerabild nicht, aber ich habe ein gequältes Gesicht. Ich komme gleich jetzt, pass auf, du machst jetzt erstmal das Lob und dann komme ich, der ewige Kritiker, der miese Peter, okay. Dann komme ich.
Alles klar. Also natürlich, was ist das Preis? Also worum geht es natürlich? Es ist so, man wird wer ein Invite hat, heißt wer Top 64 geschafft hat, kann in diesen Regional teilnehmen. Das ist mal das Grundvoraussetzung. Danach wird es über 3 Tage gespielt, nicht nur über 2. Freitags geht's los mit 6 Swiss-Runden. Wer da 12 oder mehr Punkte hat, kommt an Day 2. 12 Punkte bei 6 Swiss-Runden sind nach Adam Riese 4 Siege, wenn ich das richtig habe. Das heißt, man braucht von 6 Runden 4 Siege, dass man weiterkommt. Day 2 hat man nochmal 6 Swiss-Runden. Und man muss die Top 8, Top 8 wird angefangen zu spielen bis zum Semifinale und Finale, weil das sind die einzigen 2, die dann am Sonntag spielen. Heißt, das Semifinale und Finale wird am Sonntag gespielt, aber die Leute, die Top 8 schaffen, kriegen ein World Invite. Heißt, von den Regionals haben wir nur die Top 8, die dann wirklich weitergehen können auf die Worlds. Da bin ich auch sehr gespannt, was dann dort ist. An sich, für jeden, jeder, der mitmacht, der kriegt eine Promokarte von Chrysante. Das ist von sogar schon von Radiance der zweite Spoiler neben Seraphine.
Ja.
Danach, wer an Day 2 kommt, kriegt eine Altart-Version von diesem Chrysante. Wer Top 8 kommt, kriegt eine Playmat und eine Top 8 Promo, wo auch Top 8 draufsteht. Finalist sieht man noch nicht, haben sie noch nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht fertig. Ich gehe aber davon aus, dass dann drinsteht, Champion, Winner, wie wir es haben, und dass Champion draufsteht. Vielleicht nochmal eine eigene Artwork oder sonst irgendwas, weil sie es noch nicht fertig haben. Grundsätzlich ist okay, das Pricing. Was du wahrscheinlich nicht so gut findest, ist das Best of Pricing. Correct. Es sind alle Legends drin und es sind Altarts von allen Legends. Also es ist noch nicht mal die vorherige Best of, sondern das ist eine eigene Best-of-Pricing für alle, von Origins bis Radiance zu diesem Zeitpunkt. Und es sind spezielle Artworks. Und da wir wahrscheinlich nicht so viele Regionals haben werden, sind die wahrscheinlich erstmal preistechnisch eine ganz andere Liga. Und natürlich auch das Best-of zieht das auseinander, weil dann ist es gar nicht so ein Regional an sich, wo du die besten Spieler spielen siehst. Da kann es auf einmal sein, dass ein Garen auftaucht, der einfach nur dieses Best-of-Pricing haben will. Und das zerstört das ein bisschen.
So, da muss ich ja gar nichts mehr sagen. Dankeschön.
Ja, ich hab's.
Ja. Erstmal, meine Kritik fängt sogar ehrlicherweise schon bei der Day-2-Promo an und bei der Participation-Promo. Die Participation-Promo für die Regional, für die Regionalmeisterschaft ist die ganz normale Art aus dem Set. Die Day-2-Promo bei der Regionalmeisterschaft ist die ganz normale Altart. Das ist zu wenig, das ist Quatsch. Ja? Also wenn ich qualifiziert bin dafür, muss ich als Participation-Promo irgendwas Geileres kriegen, als diese normale Karte mit Rainbow Foil und unten steht Promo drauf. Das kann nicht sein. Also meine Kritik fängt da schon an übrigens. Und dieses Best-of-Pricing, wo ich ja eh schon, wir haben drüber gesprochen, in der vorletzten oder irgendwann in der Folge, die Dissonanz, dass da Spieler kommen mit dem Ziel, Best-of zu gewinnen und die sitzen am selben Tisch, im selben Turnier wie Spieler, die ein ganz anderes Ziel verfolgen, nämlich sie zu qualifizieren für eine Regionalmeisterschaft. Dass diese Dissonanz jetzt in noch viel schlimmerem Maße bei dieser Regionalmeisterschaft an sich auch noch da ist und passieren wird, ist totaler Quatsch. Das verstehe ich, also ich verstehe, warum sie das machen, weil das natürlich Hype schürt irgendwie, aber dabei, bei diesem Hype geht es ausschließlich um die fucking Moneten, ja. Es geht ja nicht darum, dass diese Karten cool sind oder man sich darauf freut. Nein, es geht darum, dass bei diesen Regionalmeisterschaften wird Ari einen unverhältnismäßig hohen Metashare haben. Nicht, weil die Karte gut ist, nicht, weil die Leute glauben, damit Nordamerika-Meister oder Europameister werden zu können, ausschließlich, weil völlig klar ist, dass diese Ari für 300.000 plus weggehen wird. Es ist einfach so. Und das halte ich für totalen Quatsch.
Quatsch. Da gebe ich dir auch recht. Dieses Best-of ist halt sowas, ja, ich finde das zwar schon schön, was sie da machen, aber das verzerrt halt einfach leider das für das, was eigentlich ein Regional stehen sollte. Ein Regional steht für mich oder auch eine Weltmeisterschaft später hinaus einfach nur um eine Sache. Es steht dazu, dass du der beste Spieler bist mit dem Deck, was du spielst, also der Meta, wo du bist, die aktuelle Meta, der beste Spieler. Und das sollte sich dann nicht verzehren lassen, dass du auf einmal von, sag ich mal, 128 Spielern 20 Adis hast, die einfach nur alle versuchen, die Kohle einzustecken. Danach hast du noch 3 Garens rumlaufen, die einfach auch noch versuchen, sich diesen Best-of-Garen zu holen. Weil, sind wir mal ehrlich, Garen müsste ohne Best-of hätte er Meta-Share von 0%. Also es wird vielleicht mal einer auf eine Regional auftauchen, weil er eine Wette verloren hat. Das würde ich vielleicht irgendwie unterschreiben. Aber wir hätten niemals zu viele. Und das ist was leider dieses Regional verzerrt. Auf Regional Qualifiers kann ich es noch verstehen, dass sie es so ein bisschen wild haben wollen, ja. Ja. Wie es immer heißt, Day 1 ist der Zoo, Day 2 ist dann die richtige Meta, wenn du spielst. Und das ist was, ja, da kann ich es auch verstehen. Aber Regional, wo du eh nur mit Invite reinkommst, hat für mich nichts damit zu tun, ob ich jetzt hier Garen spielen muss, nur weil ich Geld verdienen will.
Und wollen wir mal ganz kurz die Mathe machen. Also, 4-mal Proving Grounds, 12-mal Origins, 12-mal Set 2, 12-mal Set 3, plus 9 Set 4 plus 9 Set 5. Sind wir bei 58 Legends. Diese 58 Legends wird es also als Best-of bei dieser Regionalmeisterschaft geben. Bei dieser Regionalmeisterschaft sind wie viele Leute? 300 oder so? Wie soll denn diese Meta aussehen? Wenn da auch ein Rumble doch bestimmt 3, 4, 5 Mal vertreten sein wird. Oder ein Garen ist doch auch sicher zwei, drei, viermal vertreten. Und wie soll denn das bei 58 Legends denn bitte aussehen? Also der totale Zoo, bei dem glaube ich sogar, der Anteil der Spieler, die wirklich für den Titel da sind, vielleicht sogar in die Minderheit rutscht. Und vielleicht du mich auch ein bisschen zu sehr. Das mag sein. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr sagt, Martin, jetzt reiß ich mal zusammen. Es wird sich vielleicht schon irgendwie alles zusammenruckeln. Du bist ein alter Pessimist. Was soll das denn alles? Das stimmt übrigens, ja. Das bin ich tatsächlich. Aber ich möchte halt auch, dass das ein cooles Event wird. Und diese Voraussetzungen, die Riot gerade geschaffen hat, die machen, geben mir halt so ein mulmiges Gefühl. Deswegen, ja, das ist jetzt meine Ansicht dazu. Ja.
Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch so. Ich bin auch gespannt, wie sich das geben wird. Wir werden es spätestens im Dezember sehen, wenn es dann soweit ist, wenn das Fest losgeht. Ich bin sehr gespannt drum und habe natürlich dann auch glücklicherweise von eurer Seite aus ein paar Reporter dann vor Ort, die dann einfach sagen können, wie sieht es aus, wie ist es wirklich, wie fühlt es sich an. Es ist ja auch gleichzeitig noch das TFT-Festival. Das ist ja ein Multiding. Jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir ganz am Anfang mal gesagt haben. Und zwar wird es zur Weltmeisterschaft wahrscheinlich die Riot-Festspiele geben. So gehe ich stark davon aus. Heißt Weltmeisterschaft League of Legends, Weltmeisterschaft TFT, Weltmeisterschaft Riftbound. Dass sie gucken, dass sie alles in eins legen. Dass die Finale irgendwie innerhalb 3 Tage alle gemeinsam gespielt werden. Dass sie da so ein richtiges Fest draus machen. Was ich auch geil finden würde, weil das ist einfach was. Dann hast du so einen ganz großen Bezug, dann siehst du die Profis, sag ich mal, von allen Bezügen, von allen Ecken, die Undercover-Leute, die wo wirklich schon bekannt sind, wie Allen oder dann SKT, egal wer. Und das ist was, das schnürt auch Hype, wenn du dann alles so ein bisschen gemeinsam hast. Und du kriegst vielleicht Spieler von League of Legends, die sehen, oh ja, da gibt es ein Kartenspiel, TFT-Leute oder auch andersrum. Und Riot selber hat dann wieder den Vorteil, die kriegen alles wieder ein bisschen mehr zusammen. Und ich denke, ich hoffe, dass es so kommt.
Ja, es ist ein bisschen wie Olympia eigentlich, ne? So ein bisschen Riot-Olympia auf eine gewisse
Art. Ja, sowas in der Art.
Ja ich finde das auch, ich freue mich da auch, also Worlds finde ich auch, freue ich mich auch sehr drauf. Ich freue mich auch drauf, dass es die noch relativ sicher werden, die sich was ausdenken für das Format, das bei Worlds gespielt wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit 16 oder 24 SpielerInnen, die es dann sein werden, einfach nur Core Constructed irgendwie durchspielen, Standard durchspielen, sondern die werden sicher irgendeine Art von Format machen, das pfiffig ist. Also so ein Conquest-artiges Format, wo jeder 3 Decks mit 3 verschiedenen Farbkombinationen mitbringen muss und so weiter und so fort. Und es wird irgendwie wird es ein Format geben, wo man sagen kann, ah ja, natürlich, damit wird auf jeden Fall der beste Riftbound-Spieler der Welt gekürt, weil der ist da in allen Facetten, wird der irgendwie herausgefordert. Vielleicht noch eine Phase, in der Sealed gespielt wird. Ne? Eine Phase und so weiter und so fort. Wer weiß, ihr kennt das von Magic, ihr kennt das vielleicht auch von Lorcana, da wurde es auch so gemacht. Sowas wird es doch sicher bestimmt geben und dann ist das ist wirklich Hype, auf jeden Fall. Ja.
Ja, ist es für mich auch. Und da sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Jetzt machen wir noch einen kleinen Abschweifer. So.
Abschweifer.
Und zwar, ja, die schlechteste Entscheidung der Woche, die haben wir immer wieder. Was hattest du, es muss nichts mit Riftbound zu tun haben, was war die schlechteste Entscheidung, was du vielleicht irgendwie gerade in der letzten 2 Wochen hattest?
Also ich sag's mal so, toi, 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 die letzten 2 Wochen waren echt in Ordnung. Ich habe nochmal einen Skirmish geholt mit Draven, ich habe wieder mit dem Sport angefangen, ich bin Läufer eigentlich, Marathon und so weiter, ich habe aber seit einem Dreivierteljahr das nicht mehr gemacht, ich habe wieder angefangen, das ist hervorragend, ich liebe es, ich habe lauter gute Entscheidungen getroffen tatsächlich und wenn ich wirklich irgendwas benennen müsste, dann vielleicht, man merkt sie mir jetzt nicht mehr an gerade, aber ich habe gestern Abend eine intensive Runde Bierpong gespielt. Und
okay.
Also vielleicht war da die eine oder andere nicht so gute Entscheidung dabei, weiß ich nicht, aber es hält sich total in Grenzen. Ich würde sagen, toi, 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 die letzten 2 Wochen liefen eigentlich ganz okay.
Bei mir war es eigentlich ganz einfach. Das letzte Local war Freitagabend. Ich habe mir gedacht, ich probiere ein anderes Deck aus und habe mir den XP zu Herzen genommen. Ja, die Entscheidung ganz offen war nicht so toll, weil der XP hat mich enttäuscht. Es ist an sich ein witziges Deck, aber es ist erstens nicht mein Playstyle. Zweitens, wenn du nicht die Karten ziehst, deine Two-Drops die Hand haben und alles, geht das ganz schnell den Bach runter. Und da habe ich Games verloren, die ich mit anderen Decks definitiv nicht verlieren würde, weil ich Antworten drauf habe. Und das hatte ich in der Situation nicht. Und das hat dann schon ein bisschen wehgetan, ohne die XP zu spielen und alles drum und dran. Und dann merkt man auf einmal, wie schlecht das die Legend auf einmal werden kann, wenn du keine XP kriegst, wenn du keine Level kriegst, wenn du nicht das nutzen kannst. Und das war so, glaube ich, auch wenn es nicht ganz schlecht war, weil das Deck an sich hat schon Spaß gemacht, war es doch eine schlechte Entscheidung zu sagen, ich probiere ihn aus. So denke ich mal für mich. Ich würde wahrscheinlich eher was anderes spielen, wo ich mehr Interaktion habe. Ich bin schon dabei am Überlegen, was ich habe nur noch 2 Nexus Knights bis zum Pre-Release. Das heißt, ich habe noch 2 Möglichkeiten, was auszuprobieren, mal zu spielen. Und ja, mal gucken. Das war, denke ich, so von meiner Seite aus eine der schlechteren Entscheidungen.
Also wenn das eine schlechte Entscheidung ist, dann würde ich aber sagen, hast du auch 2 gute Wochen gehabt. Das ist ja echt noch im Rahmen. So, ne? XP ja tatsächlich ein Deck, was ein bisschen im Kommen ist jetzt gegen Ende des Formats Set 3. Also was jetzt vermehrt auch Erfolg hatte. Der Ersteinstieg oder das erste Auftauchen davon war mal in so einer Top 8 in China irgendwo. Da tauchte XP mal auf. Dann haben das auch Spieler im Westen mal angepackt, das Deck, und zu Erfolg geführt. Deswegen sieht man es gerade häufiger. Ich habe es lustigerweise am Freitag für meine Nexus Knight, für meine Stamm-Nexus Knight, hat sich ein neuer Spieler angekündigt. Ein Kumpel von einem Kumpel. Und der wollte entweder, ich habe gesagt, hey, ich baue dir ein Deck, was willst du denn? Zum Spielen. Da meinte er so, ja, also Irelia oder XP? Meinst du, ja, XP, alles klar. Auf gar keinen Fall lasse ich noch einen Irelia-Spieler auf meinen Nexus Knight los, ja. Das kommt mir nicht, das passiert mir auf jeden Fall nicht. Habe ich mir XP gebaut, weil ich mir auch dachte, das ist, glaube ich, zum Einstieg auch gar nicht so verkehrt. Das hat so ein paar, das bedient viele Riftbound Basics.
Also. Ja.
Und der ist dann auch 1-2 gegangen, einfach so aus dem Stand und hatte auch echt viel Spaß. Und ich habe das Deck so beobachtet und dachte, das ist schon playable. Also wenn man nicht wirklich komplett irgendwie aus seiner XP-Generation rausgenommen wird, dann kommt man auch relativ schnell zu seiner Bombe, zum großen Yi, zum Unstoppable. Ja. Und dann kann er so ein Spiel auch echt mal übernehmen. Also ja, interessantes Deck. Übrigens, noteworthy, XP als Mechanik bisher 0,0 in den Z4 Reveals vertreten. 0,0. Ja,
das ist das, was ich auch gesagt habe. Ich denke, dass in zukünftigen Sets hoffentlich die alten Mechaniken stärken werden. Ja. Dass sie sagen, okay, wir revealen jetzt erstmal viele verschiedene Mechaniken, dass wir einen Grund haben, also so ein Grundmöglichkeiten ausgeschöpft haben und danach gehen wir hin und machen noch Sachen on top. So machen es viele TCGs auch, dass sie teilweise für ältere Decks was veröffentlichen, was die ein bisschen am Powerplay wieder zurückholt, weil mit der Karte werden sie dann stärker. Ich hoffe, dass das hier auch so ist, dass vielleicht in Zukunft einfach mal, keine Ahnung, noch eine andere Kaiser-Champion-Unit rauskommt, die sie vielleicht wieder ein bisschen stärkt. Oder dass das einfach so, weil eine Champion-Unit kann schon heißen, dass auf einmal das Deck wieder gut wird, wenn die irgendwelche Effekte hat, die wo einfach dieses Deck unterstützen. Und da hat Riot viele Möglichkeiten, weil sie haben ja schon gezeigt, dass sie keine Angst haben, Champion Legends 3, also 3 verschiedene zu drucken oder sonst irgendwas, dass die Möglichkeit besteht. Also gehe ich auch stark davon aus, dass in Zukunft mehr kommen wird.
Ja, die Tatsache, dass wir jetzt so viel Proving Grounds hier sehen, kommt genau 2 Gründe eigentlich. Das eine ist, Rengar ist einfach da und das zweite ist, er hat einfach eine nicht powerkostende, 4 energiekostende Champion Unit bekommen, die er vorher nicht hatte. Und das hat das Deck einfach nochmal krass verstärkt.
Ja. Genau so ist es. Und das, da bin ich auch immer noch der Meinung, das hätten sie nicht drucken dürfen, zumindest nicht in den Farben.
Naja. Ich glaube übrigens, dass Yi uns erhalten bleibt. Also Proving Grounds Yi. Denn der hat ein paar, der kriegt komischerweise Upgrades in Z4, warum auch immer das sein muss, aber es ist so.
Ja, bis 2028. Ja. Danach haben wir die Rotation.
Ich heule.
Ja, ansonsten kann ich jetzt so sagen, wir sind jetzt 1,5 Stunden dabei in der Aufnahme.
Wahnsinn.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und dann kann ich nur noch verweisen, Montagabend, 20 Uhr, Monday Inn. Ich werde euch wieder die Bau aufmachen. Wir spielen wieder gemütlich ein paar Runden. Vielleicht testen wir sogar unvollständige Radiance-Decks an. Mal gucken, wer da ist, wer Lust hat. Wieso nicht? Radiance sei schon, Vendetta-Decks.
Radiance das wäre ein bisschen früh jetzt tatsächlich, ja.
Wir testen mal an. Bock habe ich schon. Mal gucken, wer da ist, wer Lust hat. Kommt alle dazu. Und natürlich von meiner Seite aus ein großes Danke, dass du Lust hast, dich immer wieder anwirfst, dass du mitmachen willst. Ich mag das, ich freue mich immer drauf, weil dann habe ich jemanden einfach als Gesprächspartner, der, es klingt vielleicht ein bisschen hochgestochen, der Ahnung hat, der einfach auch in der kompetitiven Szene drin ist, der auch kritische Stimmen bringt, was ich sehr positiv heiße, weil immer nur alles gut zu reden, ist auch nicht gut. Und wenn ich jemanden habe, der einfach andere Gedankengänge hat, macht das sehr viel Spaß. Und deswegen sage ich von meiner Seite aus ein ganz großes Danke an dich. Und natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, Crown Chase Card Sports. Ich hoffe, habe ich es richtig? Ich glaube schon.
Ja, fast. Crown Chase Card Sports. Es bleibt ein Zungenbrecher, ja.
Ja.
Nee, vielen, vielen Dank. Also ich habe mich auch wieder sehr gefreut, da zu sein. Wir hätten, also ich hätte, glaube ich, über jede Karte hätten wir jetzt doch bestimmt 10 Minuten sprechen können. Also wirklich über jede Revealte bisher. Da wären wir irgendwie jetzt bei 3 Stunden oder so, keine Ahnung, oder 4 oder 5.
Ja.
Das gibt es einfach her. Aber jetzt einfach mal auch mal jetzt so Gedanken auch mal zu formulieren, hat sehr viel Freude gemacht und macht wirklich, wirklich Spaß. Danke, dass ich da sein konnte. Ja, bei mir im Team, da tut sich auch ein bisschen was. Also wer uns auf den sozialen Kanälen bei Social Media, Instagram oder X folgt, der sieht, wir bekommen neue Mitglieder, wir wachsen, wir haben zwar einen von uns gehen lassen müssen, aber dafür haben wir uns gleich 5 neue ins Haus geholt und 2 haben wir bereits angekündigt, den guten Delver und den Lichtzang, 2 sehr, sehr extrem gute Spieler, bei denen ich auch erwarte, dass sie ihr Ticket noch, dass sie eine gute Chance haben, ihr Ticket für eine Regionalmeisterschaft noch zu lösen dieses Jahr, die wenigstens der David, der Delver wird auch in Barcelona mit uns sein. Also in Barcelona werden wir dieses Jahr zu 7 sein. Nur einer leider kann nicht kommen. Also da werden wir dann ganz schön Aufschlag machen. In Singapur wird auch jemand von uns sein. Und in Speyer wiederum gar nicht so viele leider. Da werden wir nur zu dritt sein. Aber ist aber so eine Datumsfrage. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt Weißjacken tragende CC-Leute auf den Turnieren vertreten sein, als es vielleicht früher der Fall war. Ich bin total froh, dass wir uns da vergrößern können. Und genau, das ist so Shoutout an die Jungs, die jetzt schon auch wirklich mir auch viel unter die Arme greifen, wenn es darum geht, auch CC nochmal ein bisschen nach außen zu tragen. Es wird von uns Videocontent auch in näherer Zukunft geben, den so eine kleine Taskforce bei uns unternimmt. Und ich persönlich als derjenige, der das Instagram-Passwort hat, wird in Zukunft auch noch viel mehr Anlass haben, von Erfolgen zu berichten, weil die Deppen gewinnen nämlich jedes Wochenende irgendwie links und rechts die Skirmishes und das ist Wahnsinn, ja. Und da habe ich dann auch mal ein bisschen was zu erzählen. Also ja, CC wächst, wir wollen auch wachsen, wir wollen aktiver werden, wir wollen auch mehr nach außen tragen und wir freuen uns über jeden, der uns da zuschaut und verfolgt und auch mit uns interagiert, uns anspricht und so weiter und so fort. Macht das gerne.
Jo, da sind wir natürlich auch dabei. Wir vom Riftbounders Inn unterstützen euch natürlich auch gern weiterhin, sei es, wenn wir irgendwas machen wollen oder wie jetzt auch wie Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr da seid. Wir freuen uns über alles. Wir werden auch reposten, weil es ist ein super Verhältnis zwischen uns, denke ich. Und das macht einfach Bock. Und deswegen freue ich mich auf eure Zukunft. Das hoffe ich nicht nur in der Regional, wer dabei ist, sondern auch in der Weltmeisterschaft.
Das wär super. Also wir haben ja schon auf jeden Fall, wir werden 2 haben, also wir zu zweit mindestens in Europa vertreten sein. Wir haben ja noch einen, der nach Las Vegas fliegen wird im Dezember. Das ist jetzt schon, das ist schon fix und so. Und jeder, der von uns es schafft, ein Regionalticket zu lösen, hat das Zeug dazu, auch noch eine Stufe weiterzugehen. Das wäre natürlich großartig, weil unser Anspruch ist schon auch, als Team irgendwie in die ganz vordere Riege vorzudringen und da werden wir hart für arbeiten. Ja. Ich vielleicht nicht, ich spiele Shen, aber oder Vai oder aber ich tue auch meinen Teil. Ja.
Nee, deswegen euch natürlich ganz viel Glück. Freut mich, wie gesagt, dass du da warst. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Von meiner Seite nur noch, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr irgendwelche Verbesserungen habt, Kritik habt, schreibt sie mir, schreibt sie auch gern Martin, er gibt es an mir weiter, das ist gar kein Problem. Was wir verbessern können. Es war heute mal eine längere Folge, das nächste Mal wird definitiv auch wieder ein bisschen länger werden, weil dann sind alle Spoiler raus, dann wird über die einzelnen Decks mehr diskutiert wie heute, weil man dann einfach sagen kann, was wird Meta-Defying und alles, dann werden wir vielleicht ein bisschen mehr auf die Meta eingehen. Wenn Martin Lust hat, können wir gerne nächste Woche was ausmachen, dass wir uns nächste Woche treffen. Aber
ist eingeloggt.
Ja, ist eingeloggt. Dann machen wir das.
Eingeloggt. Ich muss allerdings sagen, es müsste der Montag sein, weil ich bin kommende Woche auf der MagicCon in Amsterdam. Wer mich dort sieht, gerne Hallo sagen, falls jemand auch dort ist.
Dann kannst du Daniel Hallo sagen, weil Daniel ist vor Ort in der MagicCon.
Ach, für seinen Job wahrscheinlich, ne? Ich habe gesehen, ja, dass genau. Da ein Stand ist. Oh, das ist ja super.
Dann ja, kannst du ihn da treffen.
Daniel, wenn du das hörst, Daniel, wenn du das hörst, wehe, du erkennst mich nicht.
Das ist die Aussage, kriegen wir hin. Dann machen wir es gleich so. Dann werden wir vielleicht am Montag aufnehmen. Und dann verschiebt sich aber auch die Folge auf Dienstag. Dann kriegen wir sie Montagmorgens um 7 nicht raus, weil ich muss leider den Tag arbeiten und komme erst abends nach Hause. Da kann ich vorher nichts aufnehmen.
Ich auch.
Dann machen wir das so, dann treffen wir uns Montagabend, dann gibt es die nächste Woche Dienstag. Heute kommt sie raus, also Montag kommt sie jetzt raus und Montagabend haben wir Monday in. Und das war's von meiner Seite, von Bayou. Es hat mich sehr gefreut. Martin, du hast das letzte Wort. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Ich hoffe, ihr habt diese Woche noch viel Spaß mit den Vendetta-Spoilern. Ich weiß, dass wir beide sie auf jeden Fall haben werden. Bleibt dran und schaltet wieder ein. Bis dann.
Tschüss.